paladar.
Florian.
Halbzeit, es ist soweit. Halbzeit, ich bin bereit. Erste Hälfte, ade, du bist Vergangenheit. Hallo Kutsche, na, wie geht's dir?
Hallo, telefoniere ich heute mit Rex Gildo, oder wie?
Fast.
Toni Marshall.
Nee, Roland Kaiser natürlich, sag mal.
Komm. Ja, stimmt, Roland Kaiser. Hast du völlig recht. Hast du völlig recht.
Ja, das
wie geht's dir?
Ist ganz gut. Ich bin ein bisschen außer Atem. Diese Football-Nacht hat mich ganz schön, ja, wie soll man sagen, beschäftigt, gefesselt, könnte man auch sagen. Also im Vergleich zum letzten Wochenende, finde ich, war ja heute wieder die Hölle los. Als Wetter, also Wetter im Sinne nicht das Wetter draußen, sondern als Wettenabgeber oder wie auch immer, würde ich mir, glaube ich, also das ist, war so ein Spieltag, glaube ich, wo viele Sachen passiert sind, die wenig Menschen, wenn überhaupt jemand, vorhergesehen hat. Also das war wieder die NFL at its best. Letzte Woche fand ich so ein bisschen down, aber diese Woche hat die NFL sich rehabilitiert, würde ich sagen.
Ja, da hast du recht. Da stimme ich dir zu 100% zu.
Und dieser Song gerade am Anfang, das war natürlich bezogen auf, dass wir tatsächlich mittlerweile mehr oder weniger den Halbzeitpunkt dieser Saison schon wieder erreicht haben, was ja auch
Und jetzt in der Berlin-Woche sind.
Und jetzt auch noch in der Berlin-Woche sind, also genau. Und dieser Song, den ich da performt habe, das ist das Halbzeitlied des SC Paderborn.
Ehrlich?
Ja.
Stark.
Was ist?
Das ist stark von dir. Sing nochmal.
Nee, das reicht jetzt. Da kannst du nochmal vorspulen nachher, zurückspulen nachher. Das ist aber ein Text, wirklich Wahnsinn. Das läuft da immer in der Halbzeit. Ich glaube, es ist von den Pudis, wenn ich richtig...
Ehrlich?
Ja, irgendwie so. Ja. Da wird die Halbzeit gefeiert und wir freuen uns auf die zweite Halbzeit, ja.
Ja, stark. Und das auch noch vom Tabellenführer, also vom aktuellen Tabellenführer aus der zweiten Liga.
Genau, so sieht's aus, Kutsche.
Stark,
so
das ist wirklich stark.
So sieht's aus.
Ja.
Gibt's sonst noch was? Hast du irgendwas, hat die Woche dich irgendwas bewegt? Geht's dir
jetzt
gut?
Jetzt die vergangene, meinst du?
Ja, natürlich. Welche sonst?
Ja, nö, alles gut soweit. Alles gut soweit. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in der Berlin-Woche sind. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch in Berlin seid, wo ihr euch rumtreibt. Freitagabend, Samstagabend, tagsüber und so. Also vielleicht können wir da ein großes Frühstückseierei machen. Frühstücksfeierei oder so.
Dass wir uns treffen irgendwo, meinst du?
Ja, genau. Ich würde schon gern maximal viele Leute treffen. Also es sind ja wahnsinnig viele Menschen, die ich kenne in der Stadt. Also es ist ja leider nicht so richtig zentral in Berlin. Das ist ein bisschen schade. Aber es gibt so ein paar Highlights. Zum Beispiel habe ich heute erfahren, Flo, das ist ein Pflichttermin. Vor allem für dich. Samstagabend, 21 Uhr, Löwenbräu am Potsdamer Platz ist die Fankneipe der Colts. Und da kommt dann H.P. Baxter. Dein Freund H.P.
Nee,
Baxter.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, von Scooter, ja. Weil, das habe ich auch erst gelernt, die Touchdown-Hymne, glaube ich, von den Colts ist irgendein Lied von Scooter. Jetzt frag mich nicht, welches, habe ich vergessen. Und deswegen ist er eine Colts-Legende und taucht da Samstagabend 21 Uhr im Löwenbräu bei den Colts auf. Also das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich würde dich sehr gern mitnehmen.
Ja, krass. Mein Kumpel H.P., ja.
Dein Kumpel H.P.
Ja,
Baxter.
Ich war auf seinem 61. Geburtstag, also bitte.
Ja, das können wir jetzt an dieser Stelle hier mal droppen lassen.
Beim
Julian
Lord
Kaiser war auf dem 61. Geburtstag von H.P. Baxter vor ein paar Wochen, ja.
Ja, vor ein paar Wochen, ich glaube, es ist ein bisschen länger her, aber egal. Der Lord von Duvenstedt, wie er sich auch nennt.
Ich habe den auch einmal getroffen, weißt du noch, als wir...
Es ist übrigens Maria, Maria, I like it loud.
Ah ja, guck. Weißt du noch, als wir vor ein paar Jahren eine Kickoff-Party gemacht haben mit der Footballerei auf der Cup San Diego?
Ja.
Warst du da? Nee, ne?
Nee, ich war nur in der Vorbereitung da. Ich musste, glaube ich, arbeiten an dem Tag. Ja.
Okay, also es war großartig. Das war wirklich eine tolle Feier, auch eine geile Location. Und als wir vorm Schiff standen, um dann hochzugehen, da kam auch H.P. Baxter plötzlich um die Ecke. Ich weiß nicht, wo der herkam, aber es gibt auch ein Foto von mir und ihm. Das poste ich irgendwann die Woche nochmal in meine Instagram-Story.
Ja, bitte, das musst du jetzt eigentlich zum Fishing-Side posten.
Ja, aber kannst du ein bisschen erzählen, wie ist es so?
Nee,
auf
das
der
kann ich nicht
geht
erzählen.
Nicht, ne?
Nee.
Okay, gut.
Das möchte ich bitte nicht. Bring mich nicht in diese Situation. Und da das ja mein Format ist, kann ich dir diese Frage verbieten. So.
So, sehr gut. Aber mir hast du schon ein bisschen was erzählt. Das muss großartig gewesen sein.
Kurze Erwähnung noch. Die Folge letzte Woche hat auf jeden Fall bewegt den einen oder anderen. Besonders die Geschichte über den Hund mit der Ausscheidung anderer Lebewesen, die er zu sich nimmt. Auf jeden Fall hat mich auf dem Isemarkt jemand angesprochen und hat gesagt, weil ich da mit dem Hund nämlich rumlief und dann hat er gesagt, ist das der Hund aus dem Podcast? Und ich, okay. Und er hat ihn aber trotzdem gestreichelt. Also er fand es jetzt nicht so eklig, dass er den Hund komplett ignoriert hat. Ja, lustig, oder?
Ja, total. Also ein Frühstückseihörer.
Genau, der ist Messerschleifer hier bei uns im Podcast, ja. Im Podcast auf dem Isemarkt. Ich glaube, Mackie Messer heißt sein Stand. Ja, wir haben schon ab und zu mal gequatscht, ja.
Ah ja, cool. Hier habe ich auch gelesen, das hat für großes Feedback gesorgt, deine Hundegeschichte. Hm. Könnt ihr ja auch nochmal nachlesen. Aber der ist jetzt auch weg, ne?
Der Hund ist wieder weg seit heute, ja. Mhm. Er hat diesmal aber, habt kann ich was Positives erzählen, er hat Kunststückchen gelernt hier, auf jeden Fall, in seiner Anwesenheit. Er kann jetzt pengen und fällt dann tot um, sozusagen. Kann Häschen machen.
Oh Gott, und, zum Glück habt ihr den nicht mehr.
Und
der
Pfötchen
arme Hund.
Geben. Ja.
Warum dressiert ihr den denn so?
Hunde muss man auch fordern, weißt du? Das Aha. Gehirn von Hunden, es muss auch gefordert werden. Und deswegen ist für Hunde das gar nicht so blöd, wenn die auch mal ein bisschen ja ihre grauen Zellen, ich weiß gar nicht, ob sie beim Hund auch grau sind, aber ich gehe mal davon aus, dass man die irgendwie so ein bisschen trainiert auch. Ne?
Ja, total, total.
Ich möchte mich auch noch entschuldigen, falls es im Hintergrund, höre ich jetzt gerade ein bisschen lauter ist. Mein Sohn hört hier, guckt nebenan mit seinen Jungs noch Football. Das ist nicht ganz so exzessiv wie auf seiner Geburtstagsparty letztes Jahr oder wann das war, vor zwei
Jahren. Diesmal sitzt du nicht im Auto?
Nee, ich sitze in meinem Büro, aber das ist direkt daneben an.
Ah ja, okay, gut. Ich höre gar nichts, also nee. Von daher so okay. Schlimm. So
ja, aber vielleicht nicht. Kommt ja über mein Mikro bei den Leuten irgendwas an, deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen, wenn das passieren sollte.
Darf ich in deinem Format auch nochmal kurz was loswerden?
Ja, du darfst was loswerden und ich habe auch noch eine Frage an dich, bevor wir jetzt gleich Football aktiv werden. Ja.
Also ich möchte Berlin noch einmal abschließen. Also auch die Footballerei ist in Berlin groß vertreten. Genau. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Von Freitag bis einschließlich Sonntag sind wir auf dem Uber-Platz vor der Uber-Arena. Da bespielen wir einen Bus. Einen gebrandeten Truck. Bus, einen Truck. Da stehen wir drauf mit einer Bühne und haben da ein buntes Programm für euch vorbereitet. Am Freitag sind wir dort von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Am Samstag von 12 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Da seid ihr herzlich eingeladen. Das ist eine große Tailgate-Party, powered bei der Bundeswehr mit ganz vielen besonderen Ständen und so weiter. Da könnt ihr auf jeden Fall ordentlich was erleben und uns auch sehen. Wir würden uns freuen, wenn wir euch auch sehen, wenn wir uns vielleicht das erste Mal auch persönlich treffen. Es wird was zu gewinnen geben. Es werden unter anderem Markus Kuhn und Sebastian Vollmer bei uns auf der Bühne auftauchen. Am Samstag und am Sonntag, das ist mein persönliches Highlight, haben wir dort auf der Bühne ein Interview mit Lodder Matthäus. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe noch vor Augen, Flo, ich habe mal so ein Foto von ihm gefunden, da war er in kompletter Patriots-Montur. Das sah ein bisschen komisch aus, da hat er gepantet, glaube ich. Hast du das Video auch mal gesehen?
Nicht gesehen? Ich weiß noch, ich bin gespannt auf Touchdown. Dann Touchdown und Deckel. Der kann gut deckeln und Touchdown.
Genau, also wirklich also eine Legende.
Eine Legende.
Also
nein, Matthäus, ich will auch gar nicht, das sollte jetzt auch nicht despektierlich klingen, sondern Lothar lebt seinen Akzent, das muss man einfach so sagen. Und das
absolut.
Soll auch jedem gegönnt sein. Sozusagen.
Absolut. Also das ist Sonntag um 11, am Freitag und am Samstag präsentieren sich jeweils die Colts und die Falcons, also die deutschen Fanclubs, mit ihrem Podcast. Genau, wir wollen das interaktiv gestalten, wir haben auch einen DJ auf der Bühne. Also Freitag bis Sonntag auf dem Uberplatz in Berlin. Die genauen Zeiten findet ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal und wir werden die Woche natürlich das Ganze auch noch ein bisschen promovieren, also promomäßig.
HB Baxter dann vielleicht auch noch anrufen, dass er vorbeikommt und auf der Bühne
auftritt. Ja, wenn er schon in der Stadt ist. Ja. How much is the fish? Das wäre geil, wenn er das spielen könnte.
Ja?
Ja. Das ist mein Lieblingslied von Scooter. Ich war mal auf einem Scooter-Konzert, ja, schon ein paar Jahre her, aber das war wild. Im Volksparkstadion.
Muss man, ja, da war ich auch.
Ehrlich?
Ehrlich, ja.
Da kannten wir uns doch schon. Warum wussten wir das nicht voneinander?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es das. Wir haben die zwei Tage da. Nee, sie haben einen Tag da gespielt, glaube ich. Ja, genau.
Das war ganz
da ist Jan da aufgetreten als in einem Song als Gast. Hast du das mitgekriegt überhaupt? Oder warst du da schon? Ja, genau, das wollte ich nämlich damit sagen.
Ja. Es war ganz schlechtes Wetter, das erinnere ich noch.
So, jetzt Football.
Ja.
Ja, Donnerstag war schon Baltimore, Miami. Klare Sache, Lamar Jackson war zurück, 28-6. Was ist jetzt los?
Ach, ich finde es so schön, dass du da manchmal mit dem Thursday Night Game anfängst.
Ja, das finde ich, deswegen kann man das machen, so. Finde ich, weil es ja Konsequenzen auch hatte für die Dolphins und ich wollte dich dazu befragen. Mhm. Sie haben ja den GM dann rausgeschmissen, der insgesamt seit 25 Jahren bei den Dolphins irgendwie rumhampelt und jetzt 10 Jahre schon als GM da tätig war. Den haben sie jetzt entlassen nach dieser Niederlage, aber sie haben an Mike McDaniel festgehalten. Und ich habe mich gefragt, was bringt es denn jetzt, den GM rauszuschmeißen? Also, weiß ich nicht. Es macht das jetzt irgendwas besser spielerisch oder ist das jetzt einfach, was ist das für ein Signal?
Na, es ist auf jeden Fall ein Signal, dass die Ownerschaft unzufrieden ist. Zu Recht. Also die Dolphins waren ja zumindest in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, haben sie ja zumindest mal an den Playoffs mal wieder geschnuppert und hatten ein kompetitives Team. Und vielleicht hätte ja, wenn man den einen oder anderen Transfer gemacht hätte, hätte sich ja vielleicht auch das Super Bowl-Fenster für die Dolphins geöffnet. Das ist aber ja nicht passiert. Also die sind ja irgendwie stetig schlechter geworden. Und das wirft man offenbar dem GM vor, dass der es verpasst hat, ein Team um Waddle, Hill, Tua, A-Chain, also da gibt es ja durchaus Waffen, irgendwie denen noch mehr Unterstützung zur Seite zu stellen. Deswegen ist, glaube ich, der GM geflogen. Irgendwas musste passieren und Mike McDaniel, wahrscheinlich gibt es innerhalb des Coaching-Staffs der Dolphins, ich weiß es nicht so genau, ich stecke da nicht so tief drin, aber jetzt niemanden, der interimistisch da den Headcoach hätte spielen können, so wie es jetzt bei den Titans der Fall war. Da hattest du ja Mike McCoy, ein Coach im Coaching-Staff, der selbst schon mal Headcoach war. Und das ist offenbar bei den Dolphins nicht der Fall. Da hat man es niemandem zugetraut, jetzt das Ruder noch zu übernehmen für die letzten 9, 10 Spiele oder so. Deswegen ist der GM geflogen, vermute ich. Was ist deine Vermutung?
Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist ja auch noch Trade Deadline. Vielleicht hat der ja auch gesagt, wir traden niemanden. Und Ross, also der Owner, findet vielleicht, wir sollten jetzt doch noch traden. Und da waren sie sich irgendwie uneinig. Und dann hat er ihn rausgeschmissen, weil der vielleicht in Richtung Rebuild gehen möchte. Keine Ahnung. Vielleicht waren die da nicht auf einer Linie, was das angeht. Das werden wir dann ja in den nächsten Tagen sehen, ob das passiert. Keine Ahnung, vielleicht ist es die Bestrafung für den Vertrag mit Tua, den der GM gemacht hat, der ja, keine Ahnung, ob das jetzt so, die haben ja mehr oder weniger ohne Not den Vertrag schon verlängert gehabt und ihm dann irgendwie, keine Ahnung, 150, 160 Millionen garantiert. Ich glaube, nächstes Jahr, egal was sie mit ihm machen, müssen sie 54 Millionen an ihn überweisen. Ob das jetzt, ja, der nächste Schritt dann ist, also keine Ahnung, wie sie da fortschreiten wollen, vielleicht sind sie sich einfach auf der Ebene nicht einig gewesen, wie es jetzt weitergehen soll, was die Zukunft sein soll für die Dolphins. Vielleicht ist das dann der Grund, keine Ahnung. Ich fand es nur irgendwie so, also als
Opfer.
Ja, so und dann, aber einer, der jetzt in der aktuellen Situation jetzt nicht wirklich was bringt. So, es sei denn, du sagst jetzt als Owner, komm, wir verkaufen jetzt alle und wir tanken, ich will einen First Overall Pick haben am Ende des Jahres und dann holen wir uns einen neuen Quarterback, dann kann Tua hier noch sein ein Jahr absitzen und wir machen dann ein Rebuild, so. Weil McDaniel und Tua sind ja auch irgendwie so eine Connection, das ist, keine Ahnung, das Tua nur, wird ja immer gesagt, Tua kann nur funktionieren in dem System von McDaniel, bla bla bla. Naja, wir werden sehen. Wie du sagst, wir wollen nicht zu lange über das Donnerstagsspiel reden, aber ich fand das irgendwie, mich hat dieser Move so, jetzt die Dolphins haben reagiert und dann schmeißen sie den GM raus und dann denke ich so,
Ja, ein bisschen komisch, auf jeden Fall.
Gut. Dann starten wir doch rein in die aktuellen Spiele, würde ich sagen. Und ich habe es zu Beginn angedeutet. Es gab auf jeden Fall Ergebnisse heute, die sich wahrscheinlich keiner ausgemalt hat. Und dann lass uns doch gleich, weil ich muss es auch da loswerden bei diesem Spiel. Die Panthers, ich glaube, sie waren 2 Touchdown-Underdogs gegen Green Bay, was eine ziemlich große Diskrepanz ist zwischen 2 Teams in einem NFL-Spiel. Also die Green Bay war haushoher Favorit. Und die Panthers bringen das Ganze mit 16-13, also ein Low-Scoring-Game, nach Hause. Unglaublich eigentlich. aber verdient, weil die Green Bay Packers, glaube ich, also ich habe letzte Woche gedacht, die Steelers haben die bescheuertste Uniform, die es gibt, aber die Packers haben es dieses Wochenende noch getoppt, fand ich. Das war ja das absolut hässlichste Outfit, was ich jemals gesehen habe. Diese aufgemalten Lederhelme da oben drauf, also sorry, keine Ahnung, fiel mir nichts so ein, verdiente Niederlage.
Großartig. Also ich muss auch sagen, das wollte ich dich letzte Woche schon fragen. Also dieses Steelers-Outfit.
Fürchterlich. Wer kommt auf so eine Scheiße? Dann macht das doch, dann überlegt euch doch irgendwas, was irgendwie, wie soll man es nennen, also so angelehnt ist an vielleicht vor 60 Jahren oder was weiß ich, wann das war, aber bringt es ein bisschen in die Moderne, ich weiß es nicht. Also dann hätte ich lieber gesehen, die Packers spielen mit diesen Lederhelm heute irgendwie so, weißt du? Aber sowas da aufzumalen, also, naja. Es ist meine Meinung, keine Ahnung, vielleicht trete ich damit jetzt irgendjemandem auf die Füße. Vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen aggro heute, weil das fing schon an beim, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, aber das HSV-Spiel heute gegen Köln hat mich auf jeden Fall schon auf Temperatur gebracht, sagen wir es mal so.
Okay, ja, Bundesliga Blitzrot gab es noch nie. Ich glaube, was war das? 42 Sekunden oder
zwischen
so?
Gelb und Gelbrot, ja.
42 Sekunden. Das
Ich habe mich so über den Schlager aufgeregt, das gibt's überhaupt nicht. Also, das war der Schiedsrichter für denjenigen, der nichts mit Fußball zu tun hat. Wahnsinn.
Komm,
egal,
wir wollen
nicht über Fußball reden. Aber jetzt sag mal, also die Panthers schlagen.
Jetzt sag doch mal.
Die Packers, Das gibt's doch gar nicht.
Ja. Das gibt es wirklich nicht. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, auch erst die zweite Niederlage der Packers. Aber die Defense der Panthers zum Beispiel sah gut aus.
Ja.
Jordan Love war zwischenzeitlich vogelwild. Also hast du diesen einen Lauf von ihm gesehen, wo er sich erst so rauswindet, dann läuft er übers halbe Spielfeld und wirft dann einen Pass quer übers Feld.
60 Meter
Endzone.
Hoch und 40 Meter
in die
weit,
Endzone und da steht nur ein Panthers-Verteidiger. Ja. Da ist sonst niemand.
Und
der
lässt
und
ihn aber
fängt
fallen.
Den
ja.
nicht mal. Also ganz skurriles Spiel. Und dass die Panthers das dann mit einem Field Goal kurz vor Schluss bei auslaufender Uhr und sehr viel Wind ja offenbar aus 49 Yards tatsächlich gewinnen. Also absurd. Dann verlieren die Packers ja auch noch Tucker Kraft offenbar mit einer schwereren Verletzung. Der musste im dritten Quarter raus. Also werde mal einer aus den Packers schlau. Letztes Jahr oder letztes Wochenende feiern sie oder gewinnen sie das Aaron Rodgers Gedächtnisspiel und jetzt verlieren sie zu Hause gegen die Panthers. Ich finde also generell so Teams aus der NFC South, jetzt mal von den Packers abgesehen, aber Falcons und Panthers sind dieses Jahr ja irgendwie vogelwild. Mal verlieren sie desaströs und dann gewinnen sie plötzlich gegen Top-Teams.
Also
ganz
die Panthers
skurrile
sind 5-4. Also ich meine, das ist das hat es bei den Panthers, glaube ich, lange nicht gegeben.
Nee, die sahen auch gut aus, aber die sind ja letztes Wochenende bei den, gegen die Bills völlig unter die
Räder. Ja, natürlich, gut. Die Bills sind dann vielleicht auch nochmal, also keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber jetzt ein anderes Kaliber als.
Und die Falcons
Packers
verlieren mit 0-30 gegen die Panthers vor ein paar Wochen und schlagen dann auch die Bills. Also ganz skurril, diese beiden Mannschaften, finde ich. Panthers und Falcons sind ganz schwer zu greifen.
Wieder erwähnen darf man hier auf jeden Fall, also Bryce Young, es war zurück. Happy Birthday, das wird ihn jetzt nicht freuen, kann man auch Jordan Love an dieser Stelle sagen, der nämlich heute Geburtstag hatte und 27.
Da wird ihm das freuen.
Wenn ja, wenn die Footballerei ihm gratuliert?
Ja, ja, das wird ihn freuen.
Okay. 27 Jahre alt, kleiner Hint schon mal darauf, wer den Super Bowl gewinnt. Brett Favre war 27 und Aaron Rodgers war auch 27, als sie den Super Bowl gewonnen haben.
Na, guck mal an.
Guck mal
hier
an.
Habt ihr es zuerst gehört.
können also nur die Packers sein, die Super Bowl Champion werden dieses Jahr. So. Genau. Was wollte ich sagen?
Glaubst du daran?
Ich?
Ja, mich würde es überraschen, wenn die Packers jetzt
Ja, mich
gewinnen.
Auch. Also, wenn ich so ein Spiel wie heute sehe. Aber gut. Wir haben auch noch ein anderes Team, was. Egal. Kommen wir gleich zu.
Rico Dowdle müssen wir noch erwähnen.
Ja, wollte ich ja gerade sagen. Also, Rico Dowdle natürlich irgendwie gefühlt die Entdeckung der letzten 4 Spieltage, wenn man so will. Der eigentlich ist das nämlich ein Prunkstück der Packers, ihre Lauf-Defense. Und Rico Dowdle heute 130 Yards, insgesamt 163 Yards. Der Panthers 2 Touchdowns von Rico Dowdle, also das war wie in den letzten Spielen. Der hat ja auch, muss man auch sagen, Juba Hubbard war ja verletzt, da ist er nur eingesprungen, aber der Dave Canales, der Head Coach, hat ja zu Recht in dieser Woche gesagt, dass Rico Dowdle im Moment der Bessere ist und er ihm jetzt nicht 50-50 die Runs aufsplitten wird, sondern er wird den Hauptanteil der Läufe kriegen. Und das hat man heute auch gesehen. War so, 25 zu 5 in dem Verhältnis zu Hubbard. Und er hat performt auf jeden Fall. Und am Ende muss man sagen, mehr oder weniger das Ding offensiv für die Panthers auch alleine gewonnen, könnte man sagen. Bryce Young, gerade mal 100 Yards, eine Interception. Also der hat nicht viel.
Wie würdest du das T-Shirt Almdaudler finden?
Almdaudler?
Ja, ein Almdaudler.
Ja, also ich weiß nicht, wie Carolina, kann man da eine Alm sich hindenken? Also,
naja, die waren ja auch schon mal in Deutschland.
Ja, okay, ja. In München waren die sogar. Ne?
Nee, in Frankfurt, aber ist ja auch bei München.
Ja, ja, können wir mal im Hinterkopf behalten, würde ich sagen.
Ja. Warst du euch verkleidet an Halloween?
Nee, haben deine Kinder Halloween gefeiert?
Ja, doll. Doll,
doll, okay. Das waren, was war das Motto? Gab es ein Motto bei euch? Na gut, dann nicht. Ja, so viel zu Halloween. Danke. Danke für diese Informationen.
Ja, ich habe dich ja nur gefragt, ob du dich verkleidet hast.
Nee, aber ich hätte jetzt gerne gehört, wie als sich deine Kinder verkleidet haben. Aber
das hast du mich nicht gefragt.
Nee, ich gab es ein Motto gefragt, bei euch. Da hättest du ja, ja, gut, aber dann hättest du ja daraus schließen können, okay, ich erzähle dir jetzt was darüber.
Als Hexe und Skelett.
Ah, schön. Sehr schön.
Schön, ja. So, weiter, komm.
Gut, genau, du hast gesagt, Tucker Kraft, da können wir noch zu sagen, also die Information, die ich bis jetzt habe, das sieht wohl schlechter aus oder schlimmer aus. Die Knieverletzung sieht nicht gut aus, sagen wir mal so, wurde der Head Coach zitiert, was auch immer das bedeutet. Klingt aber so, als könnte es ernster sein und ist natürlich bitter, wenn man gesehen hat, was Kraft in dieser Saison bis jetzt für die Packers bedeutet hat. Ich glaube, er ist, was Tight End Play angeht, irgendwie 469 Yards, 6 Touchdowns vor diesem Spiel, 30 Catches schon gehabt, da gab es in der Geschichte der NFL, achso noch, und genau, und noch ein 15,5 Yard Average pro Rezept, pro Catch sozusagen, das in den ersten 7 Spielen einer Saison, das haben bis jetzt nur Größen wie Jimmy Graham und Rob Gronkowski geschafft, also von daher, der hat auf jeden Fall seine Marke bis jetzt in dieser Saison hinterlassen, bitter, dass er jetzt ausfällt. Die Packers damit nicht mehr nur mit einer Niederlage, sondern waren ja mit den Colts zusammen vor diesem Spieltag die einzigen beiden Teams, die nur eine Niederlage hatten. Sie haben ja auch einen Unentschieden. Jetzt haben sie auch 2 Niederlagen. Geh mal weiter. Ein ähnliches Spiel oder sagen wir mal ein ähnliches.
Hast du ein Problem?
Ich?
Geh weiter.
Geh weiter.
Kennst du das?
Ja,
nicht?
Ja,
das
doch.
Clip?
Die
hast du ein Problem?
Auf dem Kiez,
geh weiter.
Du, ja.
Ja,
ja. Chargers Titans 27-20 für die Chargers. Ja, erwarteter Sieg für die Chargers, aber das war ein hartes Stück Arbeit. Überraschenderweise, fand ich.
Ja, total. Es ging aber ja auch beschissen los für die Chargers, muss man ja mal sagen.
Ja.
Direkt mit dem Pick 6 gegen Justin Herbert. Und dann machen die Titans auch noch einen Punt-Return-Touchdown. Also irgendwie 2 skurrile Touchdowns, die die Titans da machen. Und zack, steht es dann nach dem ersten Viertel plötzlich 14-7. Aber ich finde danach haben die Chargers das einigermaßen souverän dann irgendwie über die Zeit gebracht. Ich fand Justin Herbert echt stark. Das ist auch so ein Spieler, der bringt einfach Spaß, finde ich.
Auf jeden Fall. Also der war ja, ist ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch vor diesem Spieltag war der, hat er die besten Statistiken, also die NFL angeführt mit 2140 Yards, 16 Touchdowns, 7 Interceptions und überraschenderweise ist er auch der Quarterback, der bei Scrambles am meisten Yards gemacht hat bis jetzt in dieser Saison in der NFL.
Mhm.
Überraschend, finde ich, oder? Also das ist so gefühlt das erste Jahr, wo er auch als Rusher irgendwie sehr in Erscheinung tritt. Und
ja, sehr in Erscheinung
tritt. Heute auch 9 Carries für 57 Yards, damit Rushing Leader der Chargers, auch in dieser Kategorie. Also auch ein Touchdown gelaufen, 2 Touchdowns geworfen, die eine Interception, das ist schon angesprochen. Und hat aber auch auf der anderen Seite ganz schön viel einstecken müssen. 6 Sacks insgesamt, also die Tennessee Titans Defense hat es den Chargers nicht leicht gemacht.
Nee, das stimmt. Wen ich irgendwie feier, weil der ist so während des Drafts an mir irgendwie komplett vorbeigegangen, ist dieser Tight End der Chargers, Ronde Gadsden, ein Fünftrunden-Pick in diesem Draft gewesen. Also der ist völlig unterm Radar geflogen. Aber der ist ja seit ein paar Wochen jetzt gefühlt schon so die wichtigste Anspielstation für Justin Herbert. Also dass sich da dann so ein Fünftrunden-Tight End plötzlich in den Vordergrund spielt, finde ich irgendwie ganz geil. Ich feiere sowas.
Auf jeden Fall. 5 Catches, 68 Yards bei 5 Targets, hat also alle seine Bälle gefangen.
Joe Ault wieder verletzt. Das ist
das
natürlich
genau, das bitter. Das wollte ich noch ansprechen. Auch die Sackzahl mit 6 Stück. Der war ja gerade erst wieder fit geworden, also ein wichtiger Spieler in der O-Line für die Chargers, der gerade, was den Schutz von Herbert angeht, ja fast unverzichtbar ist und endlich wieder da war und jetzt irgendwie, wie er sich verletzt hat. Ich weiß nicht, weißt du irgendwie ein bisschen mehr oder gibt es da schon...
Nee, wir haben noch nicht gesprochen. Nee? Er hat sich jetzt noch nicht gemeldet. Nee.
Okay, na gut. Also die Chargers gehen damit auf 6-3, was ja auch, ja, ist auf jeden Fall wird es dieses Jahr mal, glaube ich, endlich eine geile Division mit den Chargers, mit den Broncos, mit den Chiefs. Also das, da könnte was gehen in der Wachablösung vielleicht. Zumindest mal, was den Sieg angeht in dieser Division.
An dieser Stelle noch ein Programmhinweis. Die aktuelle Folge der Footballer Reise ist nach Nashville, Tennessee gegangen, zu den Titans. Findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Ist am Freitag, nee, am Samstag rausgekommen. Und Liebe geht raus an Tim. Ich hatte Tim Leidinger zu Gast. Das ist der Vorsitzende der German Titans. Und der war sehr authentisch und teilweise auch sehr trocken. Er sagt halt auch, das Team ist halt kacke. Und ne, im Moment ist die Stimmung da auch nicht so gut, weil ein neues Stadion gebaut wird. Und wenn kein Erfolg da ist, dann kommen die Fans auch nicht ins Stadion. Also er war so ein bisschen desillusioniert. Das haben ein paar auch in den Kommentaren angemerkt, aber er war halt einfach grundehrlich. So ist Tim.
Also so ist das.
Das ist eine sehr gute Folge geworden, finde ich, wie alle bisher. Also hört da gern mal rein. Gut. Ich weiß nicht, Flo, eine Sache.
Nee, ich wollte dazu noch was sagen, ganz kurz, gut dazu passte. Also das war jetzt das 8. Spiel in Folge, was die Titans zu Hause nicht gewonnen haben. Da kann man dann schon verstehen, wenn die Fans nicht mehr ins Stadion gehen, wenn sie eh keinen Sieg zu Gesicht bekommen. Also
ja, du gehst doch auch ins Stadion auch. Also du bist ja als Unterstützung ins Stadion eigentlich, ja, wenn man ein richtiger Fan ist. Aber
wie gesagt, 8 Spiele in Folge zu Hause nicht gewonnen, ist schon.
Ja, dann, ja gut. Bei Wolfsburg kommen ja auch keine Fans.
Eben.
Stimmt. Die haben 13 Mal verloren. Oder nicht gewonnen oder so, ne?
Irgendwie so.
Ja. Ich wollte noch sagen, hast du es auch gesehen? Bei Red Zone lief so ein Passversuch von Cam Ward, der so gar keine Kraft irgendwie hatte und 2 Yard vorm recht offenen Receiver schon runtergekommen ist. Also
ja, er ist ein bisschen rausgeflutscht. Du bist, ja, ich weiß, du bist kritisch gegenüber Cam Ward, das kann man auch verstehen. Also ich meine, wenn man jetzt sich hier die Stats mal anguckt, ich glaube, die Titans sind noch knapp. 206 Yards insgesamt an Offense nur zustande gebracht. Kein Turnover, muss man auch sagen. Also das haben sie zumindest verhindert, aber ja, 206 Yards ist nicht viel. Um mal hier wieder eine sehr aussagekräftige Statistik rauszuhauen oder eine Aussage über die Stärke dieser Mannschaft zu treffen. Aber
ist Experte.
Ist Experte. Experte. Machst du eigentlich auch schon Tai Chi? Sag mal, du? Also du bist ja kein Sport Tai Chi.
Ich bin gerade nicht erkältet. Nee, wieso? Aber,
ja, Tai Chi ist irgendwie, ich glaube, ist die Modesportart gerade.
Ja, merkst gerade selbst, ne? Also
ja.
Bin ja so der.
Du, ich weiß, aber das wäre vielleicht, das für dich wäre das vielleicht genau das Richtige. Wieso, du spielst doch Paddle?
Ja,
das stimmt. Ja, siehst du? Also, Paddle. Na gut, gehen wir lassen.
Wir haben immer noch nicht gespielt. Wann spielen wir
denn? Nein, ja, das müssen wir mal hinkriegen. Ich weiß,
wir müssen auch zum Betzenberg, wir haben so viel zu tun.
Wir haben so viel zu tun, das ist schwierig alles. Genau, also wie gesagt, die Titans verlieren weiterhin, sind jetzt 1-8, haben ja auch schon ihren Ausverkauf begonnen, könnte man sagen. Zumindest haben sie schon einen Cornerback, wo sie keine mehr selber haben, weil die alle verletzt sind, haben sie dann auch nochmal an die Rams getradet. McCreary, also ja, die gehen klar wieder auf Kurs. First overall pick, können sie sich mit den zuvor genannten Miami Dolphins vielleicht drum prügeln. Gut, kommen wir zu einem krassen Spiel.
Die Jets gibt es auch noch. Ne?
Die Jets gibt es auch noch, stimmt. Die wollen wir nicht vergessen. Die haben heute Bye-Week gehabt, genau wie die Eagles, Tampa Bay und die Browns. Nicht, dass ihr das nicht mitgekriegt habt und ihr euch jetzt fragt, warum kommt ihr nichts zu eurem
Alter,
Team?
Alter, ihr habt nicht mal über das Browns-Spiel gesprochen.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Kommen wir zu einem Spiel, ich habe die Mannschaft einfach umgetauft. Heute, das sind nicht mehr Atlanta Falcons, das sind jetzt die London Falcons gegen die New England Patriots.
Ganz
ich bin on fire heute. Was? Das ist eigentlich dein Job, solche Sachen, aber es ist mein Format, deswegen haue ich meine In echt ist es natürlich so, dass Kutsche mir vorher eine Mail geschrieben hat, bevor wir hier aufnehmen und alle diese Gags für mich
überhaupt
runtergeschrieben
nicht.
Hat.
Überhaupt nicht.
Genau, das hat natürlich den Hintergrund bei den Falcons. Sie verlieren 23-24, auch eine geile Geschichte am Ende wieder, gegen die New England Patriots. Aber bleiben wir erstmal bei den positiven Dingen für die Falcons. Drake London hatte, ja, ein Megaspiel heute.
Ja, ist ein guter.
Ist ein guter,
das,
ne? Ja. Kann
das
die,
kann man,
können wir das,
kann man,
Gütesiegel, das Frühstückseis, können wir da auf jeden Fall draufstempeln? Auf den.
Genau. Auch Drake London hat jetzt seinen Stempel bekommen.
Das können wir auch als T-Shirt machen eigentlich, oder? Einfach nur, das ist ein guter und das hat man dann an, so, weißt du? Also so für sich selbst. Verstehst du?
Oder
ich bin
steht
guter.
Drauf, ich bin auch ein guter.
Ich bin auch ein guter, ja, sowas.
Und wie schreiben wir guter?
Ja, das können wir je nach, keine Ahnung, Sektion, wie so, nennt man das denn? Je nach Gegend in Deutschland können wir das dann, also in Frankfurt würde es dann GUDE heißen, wahrscheinlich, irgendwie sowas. Oder, ja, keine Ahnung.
Ja, können wir mal gucken. Aber irgendwie Fraktion, Footballerei und dann, ich bin auch ein guter.
Ja.
Ja, stark. Ja, also Drake London gehört auf jeden Fall auch dazu mit 3 gefangenen Touchdowns über 100 Yards. Also Michael Penix ist ja zurück gewesen. Kirk Cousins war ja letzte Woche da. Das hat ja gar nicht funktioniert. Michael Penix sah zu Beginn des Spiels, finde ich, gar nicht so gut aus. Aber dann, also hat er sich
irgendwie
mit Drake London so gefunden.
Das war so ein Spiel, was irgendwie auch, fand ich, 2 komplett verschiedene Halbzeiten hatte. Oder also man könnte jetzt sagen, ne, die Falcons Defense ist, glaube ich, die Nummer 1 Pass Defense gewesen vor diesem Spieltag. Und man hat mal gedacht, mal gucken, was Drake May da so hinkriegt. Und ob das jetzt mal so ein richtiger Test für die wird, vielleicht. Die haben aber losgelegt, als wäre nichts los. Haben 3 Touchdowns gemacht, 2 Pässe von Drake May zu Touchdowns und einen sind sie, glaube ich, reingelaufen. Also es lief für die Patriots, wie es in den letzten Wochen lief. Und zur Halbzeit stand es dann, glaube ich,
Naja, diesmal war Drake May aber ja auch ein bisschen fehleranfälliger, ne?
21-7 stand es zwischendurch, genau.
Ein Fumble verloren.
Genau, ja, 2 Turnover, das hätte man jetzt ja noch angesprochen. Aber bitte, ich übergebe dir das Wort.
Jetzt sei doch nicht so.
Nein, ich bin doch gar nicht. Was denn?
Ich habe nur gesagt, als du gesagt hast, die haben losgelegt wie die Feuerwehr und das sah alles super aus, dass Drake May nicht fehlerfrei war, auch schon zu der Zeit. Mehr habe ich gar nicht gesagt.
Nee, ich sage ja, er hatte auch eine Interception, habe ich ja angemerkt. Dann hatte er noch 2 Fumbles oder war es nur einer?
2 Fumbles, aber einer hat er verloren.
Siehst du wohl.
Ja.
Aber
jetzt traue ich mich gar nicht.
Jetzt traust du dich gar nicht mehr? Wieso denn?
Jetzt traue ich mich nicht mehr. Ja, mach bitte.
Was denn? Was wolltest du denn sagen?
Nee, mach.
Also zwischenzeitlich stand es 21-7. Zur Halbzeit dann 21-14, da habe ich mich gerade vertan. Ich dachte, sie wären mit 21-7 in die Halbzeit gegangen, aber es war nur eine Ein-Touchdown-Führung. Erwähnen wollte ich jetzt noch erstmal, wie heißt er denn? Stephon Diggs, der heute seinen 900. Catch unter anderem gelandet hat und damit der 29. Spieler in der Historie der NFL ist, der das geschafft hat. Dieser Catch war auch gleichzeitig ein Touchdown, wenn ich mich nicht irre. Und das ist auch ein, der hatte auch das Gütesiegel, ist ein guter, auf jeden Fall,
von uns
verliehen bekommen.
Der gehört auch zur Fraktion Frühstücksei. Fraktion Frühstücksei, da gehört er auch dazu. Also man muss ja sagen, Flo, die Falcons haben dieses Spiel ja eigentlich
wieder selbst verloren.
Genau, weil sie machen kurz vor Schluss den Ausgleich und dann verschießt Parker Romo.
Also haben sie nicht den Ausgleich gemacht.
Ja. Also sie verkürzen kurz vor Schluss auf einen Punkt durch einen Touchdown und dann verschießen sie das PAT, so dass es nicht das Unentschieden gibt. Und da mache ich jetzt mal ein Fass auf. Ich habe mal nachgeguckt. Parker Romo, ne? Der ist in der Woche 2, 3 und 4 sowohl wie auch 6, 7, 8 der Kicker der Falcons. Also das ist der standesgemäße Kicker der Falcons. Der hat jetzt nicht das erste Mal was Wichtiges verschossen. Zum Beispiel in Woche 6 gegen die Bills hat er ein Field Goal verschossen. Und gegen die Panthers in Woche 3 hat er 2 Field Goals verschossen. Und in PATs war er bis heute noch fehlerfrei. Das ist jetzt aber auch eine. Was meinst du? Die NFL ist ja gescriptet. Aktivieren die Falcons jetzt noch Lenny Krieg? den deutschen Kicker aus dem Practice Squad, damit der in Berlin kicken kann?
Wäre natürlich eine gute Möglichkeit, ja, den jetzt mal zu aktivieren. Also würde sich bestimmt anbieten nach diesem Spiel.
Wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass die jetzt Parker Romo deswegen rausschmeißen.
Aber kennst
aber
du denn noch?
Könnte, es ist gescriptet.
Ja, also, weißt du, was noch viel mehr gescriptet
Junge,
ist? Nee, aber weißt du, was noch?
Der Berliner Junge Lenny Krieg kickt für die Atlanta Falcons im Berliner Olympiastadion. Das ist NFL.
Ja, weißt du, was ich noch viel mehr NFL finde?
Ne?
Dass der Parker Romo heißt er, ne?
Ja.
In der Offseason noch bei den Patriots war.
Guck mal.
Ja, und jetzt wird die Geschichte nämlich rund, weißt du? Um hier von Scripts und sonstigen zu reden und warum das für Wetter und so ein Scheißtag war. Also,
das Footballerei Frühstücksei, euer Ort für die Verschwörungstheorie.
Ja, so nämlich. Aber nur auf die NFL bezogen.
Natürlich.
Genau, also ja.
6. Sieg in Folge letztlich, aber für die Patriots.
Die sich irgendwie davon stehlen, ja. Also sie haben im 3. Viertel gab es noch ein Field Goal für New England. Also es wurde dann mehr oder weniger so ein Defensive Battle. Im 4. Viertel nur noch die Falcons Punkte gemacht, deren 9. Da fehlte halt der eine. Sonst wäre es vielleicht noch in die Verlängerung gegangen. Aber die Patriots schaffen es am Ende und bringen ja das Ding nach Hause.
So, und was machen wir jetzt mit den Falcons? Also ich meine, die haben gewonnen unter anderem gegen die Vikings, gegen die Commanders, gegen die Bills, haben aber 0-30 gegen die Panthers verloren, letzte Woche gegen die Dolphins. Jetzt verlieren sie hier auch, also die sehen wir ja Sonntag hier. Michael Penix, haben wir drüber gesprochen, der sah jetzt eigentlich letztlich gut aus mit seinen 3 Touchdown-Passen auf Drake London. Bijan Robinson, kein so außergewöhnliches Spiel, nee. Aber der wird bestimmt... Also ist einfach ein geiler Spieler, den man sich in Berlin live angucken kann.
Genau, da muss man auch dazu sagen, ne, dass die Patriots auch eine sehr gute Laufverteidigung haben. Die haben tatsächlich noch keinen, und auch heute wieder gäbe es gegen die Falcons nicht, die haben noch keinen Rusher zugelassen, der 50 Yards gemacht hat in dieser Saison. Also
ja, krass.
Keinen einzelnen. Die haben schon mehr als 50 Yards natürlich zugelassen, verteilt, aber auch heute Bijan Robinson nur 46 Yards. Das spricht schon für die Lauf-Defense oder die Defense der Patriots, also ja. Mit dem Lauf.
Also die Falcons bleiben eine Wundertüte.
Ja, die Falcons sind für mich so ein Team, was nicht zu greifen ist einfach. Also wo du so denkst, jetzt haben sie es raus und jetzt kommen sie wirklich von das, was man eigentlich von denen erwartet, weil die ja eigentlich echt einen guten Kader haben. Dann, wie du sagst, dann geht's halt wieder dahin und verlieren plötzlich 0-30 gegen die Panthers. Ist so eine Wundertüte. Keine Konstanz. Ja. Am Ende würde ich sagen, es ist ein Thema, was am Headcoach hängen bleibt. Auf eine Art und Weise, würde ich sagen. Also da bin ich mal gespannt, wenn das so weitergeht nach der Saison, was geht?
Ich sag's dir ganz konkret.
Was geht? Auch wieder in Hip-Hop von früher. Da werden jetzt auch wieder alle Veranstaltungen rausgepoolt, die es irgendwie geben kann. Lass uns doch mal weitergehen. Wenn wir dann lass uns doch das Deutschlandspiel perfekt machen. Dann können wir nämlich einfach gleich sagen, dass da 2 Mannschaften ankommen, die schön verloren haben an diesem Wochenende. Denn auch die Colts sind wir bei den Überraschungen. Da habe ich irgendwie Indianapolis Giants draus gemacht. Weil Daniel Jones mal tatsächlich eine Statline hingelegt hat, die er vielleicht schon mal, die auf jeden Fall Giants-like war aus seiner Vergangenheit. 3 Interceptions, dann noch 2 Fumbles, glaube ich, oder sogar 3. Also insgesamt hatten sie 6 Turnover, die Colts. Das war diesmal nicht Colts Football, könnte man sagen, sondern die Defense des Steelers. Ob es jetzt an der Defense des Steelers lag, könnte man jetzt aus den letzten Wochen nicht unbedingt schließen, die so stark waren, oder die Colts einfach nur mega sloppy heute. Um aus Steelers Sicht zu sprechen, würde ich mir natürlich wünschen, dass der Credit Richtung Steelers geht. Und dass jetzt endlich der Durchbruch für diese Defense war, die ja die teuerste der NFL ist und die bis jetzt überhaupt nicht dementsprechend performt hat. Also von daher, ich nehme es mal als positives Signal der Steelers mit und ja, möchtest du, also Daniel Jones, ein Ausrutscher oder ist das jetzt der wahre Daniel Jones gewesen?
Du bist ja gnadenlos.
Gnadenlos.
Das war, glaube ich, ein Ausrutscher. Also in bislang, also von Woche 1 bis 8, hatte er ja nur 3 Turnover.
Ja.
So, und heute hat er 5 produziert. 3 Interceptions, 2 Fumble. Also ich glaube, das war ein Ausrutscher. Und also Props gehen definitiv, finde ich, an die Steelers Defense. Also
ja, ich wollte das ja nur so rauskitzeln, so ein bisschen, weißt du, damit ich das nicht
plötzlich
selber...
Plötzlich war die Steelers Defense wieder da. TJ Watt den man in manchen Spielen gar nicht gesehen hat, war auch wieder da. Also das war schon die Creme de la Creme, finde ich. Also es war ja wieder eine richtige Steelers-Defense.
Ja, auf jeden Fall. Den Lauf unter Kontrolle gehabt, dass die Colts nur 55 Yards laufen, Jonathan Taylor nur 45 Yards. Ich glaube, das hat dieses Jahr noch keiner geschafft. Also die, und mit so, bei so wenig Yards zu halten. Andererseits umgekehrt hatten die Pittsburgh Laufspiel, also es war ein Spiel ohne Laufspiel, könnte man eigentlich sagen. Und auch jetzt nicht, zumindest von den Steelers, jetzt nicht unglaublich fette Zahlen, was die Offense angeht. Aber die haben natürlich oft einfach gute Feldpositionen gehabt bei den ganzen Turnovern, dass sie es dann geschafft haben, 27 Punkte aufs Board zu zaubern, die Colts nur 20. Obwohl ich am Ende nochmal das Gefühl hatte, Alter, das war eigentlich ein entschiedenes Ding. Und das wäre so ein Colts-Comeback gewesen. Zum Glück hat der liebe Gott gesagt, dieses Comeback hebe ich mir für ein anderes Spiel auf, zu dem wir gleich noch kommen, und hat das den Colts nicht zugelassen, dass sie da ihren Onside-Kick noch recovern. Also DK Metcalf hat das am Ende nach Hause gebracht für die Steelers, aber ja, überraschend, also hätte ich nicht gedacht.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Auf der anderen Seite, also, dass die Colts jetzt auch mal wieder ein Spiel verlieren und dann auch noch in Pittsburgh, das kann passieren, finde ich, war jetzt erst ihre zweite Niederlage, ein bisschen doof, dass dann wirklich beide Deutschland-Teams mit einer Niederlage jetzt angereist kommen. Aber ich glaube, das wird kein Neckbreaker für die Colts und auch nicht für Daniel Jones. Ich glaube, das war ein Ausrutscher.
Ja.
Aaron Rodgers, wollen wir mit dem nochmal sprechen irgendwie?
Also vor allen Dingen, ich wollte noch zwei kurze Statistiken loswerden, wenn ich darf.
Ja, ist dein Format.
Ist mein Format, genau. Also, wenn die Steelers hatten davor 3 Spiele ohne Turnover, jetzt heute 6. 3 Spiele ohne Turnover und sind die 30 schlechteste Defense der NFL gewesen vor diesem Spiel. Das hat es in der Geschichte unter Mike Tomlin auf jeden Fall noch nie gegeben und spricht, glaube ich, Bände. Wenn man dann die teuerste Defense hat, dann läuft da auf jeden Fall irgendwas falsch. Und die Colts, ja, overall, also du hast gesagt, 3 Turnover hatte Daniel Jones erst. Dann dazu haben sie erst 9 Sacks zugelassen, heute kamen 5 dazu, also das war einfach durchweg keine gute Performance für die Colts. Und manchmal ist es ja ganz gut, dann einmal so zu versagen in einem Spiel, als dass man das irgendwie über mehrere Spiele hinzieht. Freue ich mich auf das Spiel in Deutschland und mal sehen.
Schauen wir mal, was wird. Ab wann bist du denn eigentlich in der Stadt?
Erst ab Samstag tatsächlich.
Und wo bist du untergebracht?
Also in welchem Bezirk?
Weißt du nicht?
Nee, weiß ich noch nicht.
Das gibt's doch gar nicht.
Wird mir erst Anfang der Woche mitgeteilt.
Okay.
Ja, gut. Gehen wir weiter, oder? Möchtest du noch was
im
Spiel loswerden?
Ich trau mich nicht mehr.
Du traust dich nicht mehr. Okay. Was haben wir denn noch? Komm, hier, dann machen wir nochmal so ein Skorigami-Score sein könnte. War es aber, glaube ich, nicht. Hatten wir schon lange nicht mehr, oder?
Ein Skorigami?
Ja.
Meine mich zu erinnern, dass es eins auf jeden Fall schon gab in dieser Saison, aber ich habe auch gerade keine Ahnung, welches das war. Aber du hast recht, also so oft gab es das. Aber es wird ja auch immer seltener jetzt.
Natürlich. Sehr richtig. Ja. Broncos Texans. 18-15. Das finde ich so ein Score, der irgendwie merkwürdig aussieht, einfach so optisch und klingt irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie musste ich da an Skorigami denken.
Dann haben wir heute ja noch ein Spiel, auf jeden Fall, was auch Skorigami-Charakter hat, aber es kommt ja noch.
Beide starke Quarterbacks, ja eigentlich, CJ Stroud auch immer besser geworden im Laufe der Saison, wie die Texans jetzt vor allen Dingen in den letzten 4 Spielen, also 3 Siege in den letzten 4 Spielen, da kam die Offense jetzt mal so langsam ins Rollen, was man eigentlich schon vorher erwartet hat. Bo Nix auch in den letzten Spielen stark gewesen, die Broncos unfassbar viele Punkte gemacht, irgendwie in den letzten 5 Vierteln, wenn man dieses eine Wahnsinnsspiel, wo sie 33 Punkte im 4. Viertel gemacht haben, noch mit einfließen lässt, dann haben die einfach auch dann eine starke Offense gehabt und letzte Woche gegen die Cowboys ja mega performt, sodass, ja, gefühlt 2 gute Offenses gegen 2 noch bessere Defenses jeweils gespielt haben. Also ich glaube, die beiden sind irgendwie Nummer 1 und Nummer 2 um und bei, was die Defenses angeht. Also hätte man auch damit rechnen können, dass es nicht großartig viele Punkte gibt auf beiden Seiten. Am Ende ist es so ein typischer Broncos-Sieg gewesen, oder?
Naja, erstmal muss man ja noch sagen, dass CJ Stroud früh raus musste. Also ja. Die Texans haben ja das Dreiviertel des Spiels ohne CJ Stroud bestreiten müssen. Der ist selbst gelaufen, ist so geslidet und schon beim Sliden hat er einen Hit abbekommen und war dann halt im Concussion-Protokoll. Das sah auch echt böse aus. Der ist auch nicht wiedergekommen und dann hat Davis Mills übernommen. So, das ist ja jetzt mal per se kein Vorteil für die Texans, die dann am Ende auch nur Field Goals erzielt haben. Also es waren die 15 Punkte der Texans waren 5 Field Goals. Und du sagst es richtig, ein enges Spiel und am Ende gewinnen es wieder die Broncos. Also die sind einfach im vierten Quarter mega. Ich glaube, das effizienteste Team im vierten Quarter der gesamten NFL. Also gab es ja jetzt schon reichlich Spiele, die sie irgendwie kurz vor knapp dann noch gewonnen haben. Und vor allem Bo Nix war ja mal wieder zum Start des Spiels nicht gut. Ich glaube, bis kurz vor der Halbzeit hatte er 2 Pässe, die angekommen waren. Also für den ging total wenig. Die Houston Defense war noch stärker und noch auffälliger als die Broncos Defense.
Ja.
Und aber hinten raus dann sorgt er halt auch mit einem langen Lauf noch wieder dafür, dass die Broncos zum Ende des Spiels in Field Goal Range kommen. Und mit auslaufender Uhr verwandelt Will Lutz dann das zum Sieg. Also die Broncos sind wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, was ist das richtige
effizient?
Wort? Effizient? Ja, habe ich auch gerade gedacht, aber effizient ist es irgendwie auch nicht, oder? Die sind, ja doch, eigentlich
naja, effizient. Naja, du hast es ja immerhin gesagt. Also ich meine, die haben 2 Touchdowns gemacht. Sie haben auch 2 Turnover gemacht, muss man auch sagen. Also die Texans Defense ist, ja, hat ihrem Status auf jeden Fall Ehre gemacht. Die erlauben im Schnitt 14,7 Punkte nur. Das haben die Broncos jetzt ein bisschen, aber lange Zeit stand es 15-15, also da waren sie genau in dieser Range, würde ich jetzt mal sagen. Also das war schon ein sehr gutes Spiel von der Texans Defense am Ende. Du hast es gesagt, dieses frühe Ausscheiden von Stroud hat dann wahrscheinlich dazu geführt, dass sie halt eben bei ihren Möglichkeiten, die sie hatten, Punkte zu machen, immer nur am Ende ein Field Goal hängen blieb, sagen wir es mal so. Und wird dann bestraft von den Broncos auf irgendeine Art und Weise. Und so schaffen sie es wieder mit einem Field Goal, das Ding am Ende zu gewinnen. Also ich finde es faszinierend. Hat man ja oft irgendwie so eine Mannschaft in der Saison, die es schafft, einfach am Ende diese engen Spiele alle zu gewinnen. Und
ja, die stehen jetzt bei 7-2. Also die haben denselben Rekord wie die Colts.
Genau. Und das also in der Division. Ich sagte das ja vorhin schon mal an.
Die Chargers haben auch gewonnen, haben wir schon drüber gesprochen. Ja.
Jetzt gucken wir nachher noch, wie die Chiefs spielen, also für die ist das schon ein mega Spiel heute für die Chiefs, auf jeden Fall.
Ja. Das Laufspiel der Texans hat halt gar nicht funktioniert, mal wieder, also sehr ineffektiv irgendwie gefühlt, außer ein paar Ausnahmen. Und über Mercedes Lewis möchte ich noch mit dir sprechen. Hast du es mitbekommen, dass die Broncos den unter der Woche gesigned haben? Ich meine, der ist 41, das ist seine 20. NFL-Saison. Der war ja heute auch active, also der stand an der Seitenlinie, hat aber, glaube ich, keinen Catch gehabt. Aber wo sie den ausgegraben haben, also Mercedes Lewis hat doch schon vor 4 Jahren seine NFL-Karriere gefühlt beendet, oder?
Gefühlt auf jeden Fall.
Ja. Also ich meine, das ist so ein Tight-End, den kennt man, glaube ich, nur, wenn man Fantasy-Football spielt. Also irgendwie so in Bye-Weeks und so braucht man den dann plötzlich mal. In Jaguars war der auch mal. Aber also, dass der immer noch in dieser Liga spielt, das ist ja auch absurd. 41 als Tight End.
Bitte, als ein Tight End, ja. Ja. Ja, ist krass.
Hast du wieder keine Meinung?
Was soll ich dazu sagen? Ja,
weiß ich nicht. Überleg dir was. Musst du auch nicht. Wir können auch.
Also, ich glaube, dass er. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also, die Leistung eines Mercedes wird er nicht mehr auf die Straße bringen, würde ich mal sagen, mit 41. Ich würde sagen, das könnte so ein. Ist dann so ein. Was könnte er denn sein? Um in der...
Ein Lada. Gibt's den noch? Gibt's Lada
den
noch?
Den Jeep?
Nee, Lada gibt's gar nicht mehr, die Marke, oder?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, es gibt auch diesen Jeep von Lada.
Komm, weiter.
Weiter. Was haben wir noch? Hier, 49ers gegen die Giants. Da können wir doch auch nochmal kurz uns drin verlieren. Mac Jones wieder gestartet. Das 5. Spiel in Folge. Insgesamt, glaube ich, das 7. Mit anderen Worten, Brock Purdy out. Man hatte irgendwie unter der Woche noch vermutet, dass er vielleicht als Backup an der Seitenlinie schon mal stehen könnte. Das dem war...
Er war Emergency Quarterback heute, der 3.
Ja, aber er war nicht der 2. Dementsprechend...
Er war der 3.
Er war der 3. Brock Mac Purdy, der 3.
Achso, ja.
Gegen Also, Mac Jones wieder gespielt. Letzte Woche haben die 49ers verloren gegen die Texans, war es, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau. Das war ja das Breakout-Spiel ein bisschen für die Offense der Texans gewesen. Da die 49ers verloren, auch Christian McCaffrey in dem Spiel letzte Woche wirklich bei einer Statistik gehalten worden, die irgendwie, ja, die man lange nicht von ihm gesehen hat. Ich glaube, der hatte nur 25 Rushing Yards. Und das sind wir nicht gewohnt von ihm. Heute hat er wieder sein gewohntes Gesicht gezeigt und unter anderem auf jeden Fall die Garantie für den Sieg der 49ers mit gewesen, mit McCaffrey heute wieder, oder?
Ja, am Boden Touchdown gemacht, durch die Luft einen Touchdown gemacht, also durch, ist ja irgendwie Rushing und Receiving Leader der 49ers, war zur Stelle, also hat über 170 Scrimmage Yards produziert, McCaffrey wieder der entscheidende Mann. Ich fand Mac Jones aber auch lange gut.
Ja, der war zwischenzeitlich 14 von 14.
Ja, genau.
Kurz also vor Ende der ersten Halbzeit.
Der sah ja gegen die Texans auch nicht gut aus, aber jetzt sah er auch wieder gut aus. Genau, also es ist ja eigentlich also Krankenhaus 1 gegen Krankenhaus 2 gewesen. Beide mit großen Verletzungssorgen. Aber also ich habe damit gerechnet, dass die 49ers das Spiel gewinnen. Aber ich fand die Giants, die übrigens auch im Throwback-Jersey unterwegs waren, aber das fand ich okay.
Ja.
Aber auch die Giants ohne Skedebu, ohne Neighbors und so, also diesen ganzen Jungen, hat Jackson Dart wieder ein gutes Spiel gemacht. Also das muss man einfach sagen. Also seit der drin ist, sind die Giants kompetitiv. Und ich sehe hier gerade also auch Jackson Dart wieder ein über 100er Rating, 2 Touchdown-Pässe, selbst noch einen erlaufen. Also das ist der wichtigste Mann. Also der schultert die Giants. Das ist auch krass. Also Jackson Dart ist angekommen, ey. Können wir uns alle dran gewöhnen, das ist der neue Starting Quarterback der New York Giants.
Ja, ich habe manchmal ein bisschen Angst um ihn, tatsächlich. Ich finde, der läuft manchmal zu unbekümmert. Also heute ist er auch wieder bei einem Lauf nicht geslidet, sondern so head first mäßig nach vorne gegangen. Also das sollte er sich, glaube ich, so schnell wie möglich abgewöhnen, damit er nicht auch noch irgendwie Schaden nimmt in dieser Saison. Du hast es ja schon angesprochen, also Skedebu, der sich ja als der Running Back letzte Woche verletzt hat, sah auch nicht gut aus. Hatte jetzt ja wohl doch nicht nur Knöchel, sondern tatsächlich auch Schienbein gebrochen, wenn ich es richtig gelesen habe. Also das wird dann schon ein bisschen länger dauern, bis der wieder...
Es waren sehr viele 49ers-Fans in der Stadt, also fürs RTL NFL Radio habe ich heute mit David, liebe Grüße, vom Niner Empire Germany gesprochen. Also ich glaube 50 deutschsprachige San Francisco-Fans oder sogar noch mehr. Also eine ganz große Gruppe 49ers auf jeden Fall in der Stadt. Und auch im Stadion. Also da waren ja echt eine Menge.
Auf jeden Fall. Gut, also Christian McCaffrey.
Aber 49ers, ja, also auch nochmal, die spielen jetzt gegen die Rams. Also ne, wieder mal Hut ab für den Coaching-Staff. Ich glaube, die stehen jetzt bei 6-3, ja, ne? Und das bei den ganzen Ausfällen, spielen jetzt als nächstes gegen die Rams. Also die sind da auch echt im Rennen um den Division-Titel.
Ja, das
also
wird jetzt ein
trotz
krasses
der ganzen
Spiel,
Verletzten.
Ganzes Spiel um die Division auf jeden Fall.
Geiles
Rams
Spiel.
Kommen ja noch.
Nächste Woche.
Genau, aber ich meine jetzt heute kommen die Rams ja auch noch hier vor. So.
Bei uns
hier.
In der Fraktion Frühstücksei.
Genau. Jackson Dart auch bester Läufer gewesen heute.
Auch ein guter.
Mit 56 Yards, also du hast es gesagt, der trägt die Giants so ein bisschen alleine.
Ja, von Russell Wilson redet ja niemand.
Nee,
also ist das jetzt der stille Abschied von Russell Wilson? Ja, ne?
Ich denke schon, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal irgendwo auftaucht.
Ja.
Wirklich. Ich glaube, er sollte.
Ach, das ist ja dann auch eine Riesendiskussion, ob er dann in die Hall of Fame gehört, ja oder
genau,
nein.
Das wird dann nochmal.
Aber das machen wir nicht jetzt.
Nee, das machen wir nicht jetzt. Jetzt machen wir noch Vikings Lions. Natürlich ein Spiel, was viele erwartet oder worauf sich Spiele gefreut haben. Letztes Jahr, ja, kurz vor Ende der Saison oder war es sogar das letzte Spiel? Ich glaube ja, ne, wo die Lions gegen die Vikings um den Division-Titel gespielt haben.
Ja, um den Conference-Titel, ja.
Und auch um den Conference-Titel, die Bye-Week sozusagen. Am Ende haben sich die Lions da durchgesetzt. Es hat jetzt beiden nicht wirklich Glück für die Playoffs gebracht, sagen wir es mal so. Die Vikings schnell verloren, die Lions auch. Also beide nicht weit in den Playoffs gekommen. Geschichte des Spiels natürlich die Rückkehr von J.J. McCarthy, der, so absurd das klingt, jetzt irgendwie in anderthalb Saisons sein drittes Spiel macht, als nicht mehr Rookie, aber das ist schon auch eine Geschichte als Starter, die irgendwie, die krass ist, auf jeden Fall. Ich fand aber, dass man ihm heute nicht wirklich angemerkt hat, dass er 8 Spiele nicht am Start war oder 6 jetzt in dieser Saison. Der war von Anfang an da, fand ich. Und am Ende gewinnen die Vikings auch 27-24 gegen die Lions, was ich auch in diesem Fall nicht erwartet hätte. Also ich hätte erstens gedacht, dass J.J. McCarthy nicht sofort so da ist, wie er heute da war. Und sowieso auch die Vikings-Defense, die in den letzten Wochen nicht wirklich abgeliefert hat, zumindest nicht auf dem Level, was man eigentlich von denen gewohnt ist, hätte ich eigentlich gedacht, dass die Lions mit der offensiven Power und auch der Defense, die sie haben, das Spiel heute gewinnen. Aber dem war nicht so.
Ich habe Videos gesehen auf Social Media, dass J.J. McCarthy ganz viel meditiert hat. Also irgendwie 2,5 Stunden vor Kickoff saß er noch so in ziviler Kleidung auf der Bank im Stadion ganz alleine und hat meditiert. Und später, als er schon umgezogen war, also in Football-Montur, hat er dasselbe nochmal gemacht. Also der musste offenbar auch runterkommen. Also Meditation hat ihm offenbar geholfen. Weil, so wie du sagst, ich habe damit auch nicht gerechnet, also dass J.J. McCarthy dafür sorgt, dass die Vikings bei den Lions gewinnen, ist für mich auch auf jeden Fall eine Überraschung dieses Spieltags. Und das sah gut aus. Also J.J. McCarthy hat abgeliefert. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, ne, also wir wollen ihn jetzt auch mal sehen. Der muss ja jetzt auch mal verletzungsfrei bleiben. Also der muss ja jetzt auch was zeigen. Und das hat er heute gemacht. Hat sich auch eine Interception geleistet, hat aber 2 Touchdowns auf Jefferson und Hawkinson geworfen, hat selbst noch einen gemacht am Boden. Also auch am Ende hat er noch dafür gesorgt, das war ja echt eng auch am Ende, dass die Vikings dieses Spiel gewinnen. Also der war da, das war der Leader. Das fand ich auch überraschend.
Auf jeden Fall. Genau, erwähnen muss man natürlich, dass, ich habe schon gesagt, die Defense war gut. Ich glaube, Jared Goff wurde, ja genau, 5-mal gesackt. Es gab den Fumble von Montgomery, den die Vikings recovered haben. Und auch
Blocked
sonst,
Field Goal gab es auch.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das war natürlich ja der, ja, wenn man so will, am Ende der Neckbreaker, dieses Field Goal, was geblockt wurde, das war ja beim Stand von, lass mich lügen, das muss ich jetzt natürlich nachgucken, war das zum Ausgleich gewesen?
Ich hab's gerade nicht drauf.
Blocked Field Goal wäre gewesen, dann wären sie dran gewesen auf 4 Punkte. Genau. Kassieren dann natürlich im Anschluss an dieses Blocked Field Goal, weil das die Vikings recovered haben, gibt's dann das ein Field Goal von den Vikings zum 27-17, damit waren sie wieder 10 Punkte vor und somit war es am Ende dann, ja, lief den Lions mehr oder weniger die Zeit davon, sie sind dann nochmal rangekommen auf einen Touchdown auf 27-24, haben aber dann das Spiel nicht.
Aber ein geiles Spiel war das, ja. Also ich fand es echt cool, also die Lions sind ja schon irgendwie nach 2,5 Minuten in Führung gegangen durch Sam Laporta, aber das waren 4. und 4. Also total aggressiv irgendwie von Anfang an schon. Sie gehen für den 4. Versuch und das war jetzt nicht 4. und ganz kurz, sondern 4. und 4. Und das mündet dann am Ende in den Touchdown. Also so ging dieses Spiel los, fand ich super. Also gleich offenes Visier irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, gefühlt habe ich immer das Gefühl, wenn ein 4. Versuch da steht, das ist mittlerweile mehr als 50%, dass die Teams dafür gehen.
Aber ist doch ganz geil eigentlich.
Ja, ist ganz geil, auf jeden Fall. Ist aber auch faszinierend, finde ich, wie das irgendwie wechselt, so in den Jahren, wie sich sowas verändert, dass ein 4. Versuch mittlerweile fast planmäßig mehr oder weniger ausgespielt wird, selbst wenn es noch irgendwie 3 Yards sind oder 4 Yards in diesem Fall.
Er kommt halt immer auf die Feldposition an, ne, und auf den Spielstand und so, aber du hast recht, also die werden häufiger ausgespielt als früher gefühlt, auf jeden Fall. Nee, vielleicht gibt es ja eine Statistik.
Ja, bestimmt gibt es eine Statistik, aber
vielleicht hat ja jemand von euch die griffbereit.
Was man noch erwähnen könnte, ist natürlich, was den Lions heute auch gefehlt hat, was ich auch vorher nicht erwartet habe, weil die Vikings, ich habe es angesprochen, in ihrer Defense in den letzten Wochen nicht besonders gut waren, gerade gegen den Lauf nicht. Dass dieser One-Two-Punch von den Lions mit Jahmyr Gibbs und David Montgomery, denen einige Probleme bereiten wird, aber das haben die Vikings ziemlich gut eigentlich komplett ausgeschaltet, könnte man sagen. Also nur 65 Yards im Lauf zugelassen. Im Schnitt haben die Vikings 130 lassen die dazu. Also da haben sie sich auf jeden Fall konzentriert heute, was das angeht. Da waren sie wieder in der Form des Jahres davor, weil da waren sie nämlich das zweitbeste Team gegen den Lauf. Also genau, ähnlich wie die Steelers heute Und auch die Ravens, die sich ja in der Defense so ein bisschen gefangen haben, scheinen auch die Vikings sich da vielleicht auf einem Weg zurück zu bewegen, zu alter Form, was das angeht. Was man, finde ich, noch erwähnen kann, Carson Wentz, der ja eingesprungen ist, hat eine Season-Ending-Injury gehabt. Das heißt, der ist auch raus für die Vikings jetzt komplett. Und die Lions haben ja unter der Woche auch mit Hutchinson verlängert. Ich glaube, 180 Millionen, 140 garantiert, irgendwie sowas. Also wieder wahnsinnige Summen.
Zweitbestbezahlter.
Genau, zweitbestbezahlter hinter Garrett wahrscheinlich.
Nee, hinter Micah Parsons.
Ach ja, Parsons, stimmt. Garrett ist ja schon off, lange off, vorbei, du warst mal der Beste. Ja, also genau, und der hat heute auch, das kann man auch nochmal als kleine, oder wolltest du das gerade erzählen, dass er einen Sack gegen JJ hatte, McCarthy, die waren ja beide Teamkollegen und haben zusammen die College-Meisterschaft für Michigan gewonnen, also er hatte ihm wohl vorher versprochen, ich werde dir einen Sack einschenken, aber ich werde dann aufpassen, dass ich nicht mit meinem ganzen Gewicht auf dir lande, sondern ich werde dich zart sacken.
Ja, hat er eingehalten, dieses Versprechen.
Hat er eingehalten, auf jeden Fall.
War ein ganz sauberer Sack.
Ein ganz sauberer Sack.
Ich roll dir jetzt den roten Teppich aus, weil gleich müssen wir natürlich nochmal auf die Tabelle gucken in der NFC North.
Auf jeden Fall machen wir ganz am Ende, finde ich, wenn wir alle Ergebnisse
ganz
kennen.
Am Ende.
Ja, natürlich. Gucken wir nochmal.
Nee, nur in der NFC North, weil jetzt kommt ja noch ein Spiel.
Ja, jetzt kommt das Spiel der Bears gegen die Bengals und das war so ein bisschen das Königsspiel.
Das Spiel des Jahres.
Das Spiel des Jahres in diesen, zumindest in diesen frühen Spielen oder jetzt in Woche 9, in dem wir uns befinden. Bears, Bengals 47-42. Und ich glaube, einfach gefühlt reicht es, wenn man sich die letzten, 4 Minuten anguckt. Alleine da ging es schon sowas von die Post ab und hin und her. Das hat ein bisschen erinnert, weil es anders war, also einseitiger war, an das vierte Viertel der Broncos gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, gegen die Giants. Ja, ne? Vor 2 Wochen dieses unglaubliche Comeback. Also was da heute los war in dem Spiel, war auch der absolute Wahnsinn.
Also ich würde euch empfehlen, nicht nur die letzten 4 Minuten euch anzugucken, die waren wirklich absurd. Das kann Florian euch ja gleich nochmal skizzieren, was da genau passiert ist. Guckt das ganze Spiel an. Also das hat so viel Spaß gemacht. Das ging hin und her die ganze Zeit. Am Ende hatten die Bears 576 Total Yards und die Bengals 495, 449 Passing Yards. Also Joe Flacco hat...
Bei mir steht 470.
470, stimmt, jetzt sehe ich es auch gerade. 470 Passing Yards von Joe Flacco, also mit 40. Also
hat
grandios.
Er noch nie gemacht.
Wirklich, das ist unglaublich. Und dann erzähl doch mal, was in den letzten 4 Minuten noch passiert ist.
Ich kann es gar nicht, also wenn wir uns das letzte Viertel angucken, war das schon, also es war die ganze Zeit eigentlich eng, ne? Es hat ja nie jemand wirklich 7-0 für die Bengals, das ging ja gleich los, Kickoff-Return-Touchdown. Also damit ging es ja schon mal los. Also der ist ja gleich Kickoff, bam, 98 Yards, bumm, 7-0 für Cincinnati. So, das war schon mal der Start in dieses Spiel und das hat auch auf jeden Fall die Marke gesetzt für dieses Spiel, weil so ging es weiter. 7-7, 10-7, 14-7 für die Bears, 14-13, 17-13, dann 17-20, Cincinnati wieder vorne, dann wieder die Bears vorne, 24-20, dann wieder Cincinnati vorne, 27-24, dann wieder Chicago vorne, 31-27. Dann haben sie sich ein bisschen abgesetzt. Dann kam so diese Zeit Chicago, da hast du gedacht, jetzt, okay, die bringen das tatsächlich nach Hause. 34-27 noch ein Field Goal, Anfang des vierten Viertels, dann noch ein Touchdown, DJ Moore, 41-27. Und hast du das mitgekriegt, was da los war bei diesem Touchdown?
Ja, also erst haben sie es ja als Fumble. Oder ach so, meinst du den ersten?
Nee, dieses zum 41-27, wo er außen da vermeintlich in die Endzone rennen will. Das noch, also hat den Ball, dann fumbelt er den und der fliegt vermeintlich, also so haben es die Bengals zumindest gesehen, durch die Endzone. Mhm. Und wenn das so gewesen wäre, also dass er den vor der Endzone gefumbelt hätte und dann wäre er durch die Endzone gerollt und hinten raus, dann wäre es ein Touchback für die Bengals gewesen und kein Touchdown, dann haben die das gechallenged. Mhm. Das ursprüngliche Ruling war aber, dass er kurz vor der Endzone schon raus im Aus war. Und dann haben die das quasi gechallenged und dann kam heraus, dass das ein Touchdown war. Also haben sich die gefühlt, hätte man jetzt sagen können, war es lustig, weil die Bengals sich mit dieser Challenge eigentlich selber in den Fuß geschossen haben, weil dann die Challenge ergeben hat, dass es ein Touchdown war, statt dieser Fumble aus der Endzone, obwohl der Touchdown eigentlich vorher noch gar nicht zur Diskussion stand. Und dementsprechend sind die Bears dann 41-27 in Führung gegangen, bei noch 4 Minuten 53 zu spielen in diesem Spiel. Und
dann ging es ja noch munter weiter.
Dann ging es munter weiter. Dann kam ein Touchdown von, nee, dann kam vermeintlich der Pick 6. Das war ja auch. Ja. Und da muss ich sagen, Flacco, also die Bengals wieder in Scoring Position, glaube ich. Es war auf jeden Fall in der Red Zone. Flacco wirft eine Interception, die wird zurückgetragen, Pick 6 über das ganze Feld. Der Einzige, der bis zum Ende mitgesprintet ist mit dem Verteidiger, der den Ball hat, war Joe Flacco. Also der mit 41 ist dann noch hinterher gerannt und hat versucht, den Tackle zu setzen. Das war auch der Einzige, der es noch hätte machen können, aber er hat es nicht geschafft. Da waren zu viele andere Bears drumherum. Ich hätte es auch geil, ich hätte es gerne gesehen, dass er noch einen Versuch unternommen hätte, da irgendwie dazwischen zu funken. Pech für die Bears war dann aber, dass der Spieler beim Catch der Interception noch berührt wurde, sodass schon down war. Also das wäre auf jeden Fall der Moment gewesen, wo das Spiel für die Bears durch gewesen wäre. Also
genau, hätte der gezählt. Also es wurde ja als Interception gewertet, aber nicht als Touchdown, weil er war down by contact, du hast gesagt. Aber das hätte das Spiel eigentlich schon entschieden. Und dann hat es nochmal eine ganz andere Fahrt aufgenommen plötzlich.
Genau, dann machen die Bengals, also die Bears machen dann nichts aus der Interception. Die Bengals machen dann einen Touchdown, 1 Minute 43 vor Schluss zum 41-35. Und dann machen sie einen Onside-Kick und erobern den tatsächlich auch, den Onside-Kick, weil ein Bear-Spieler den, ich glaube, an den Fuß gekriegt hat.
Ja.
Und dann wurde er recovered, obwohl der Ball noch nicht diese 10 Yards, die er nach vorne gehen muss, vorwärts gegangen ist. Aber wenn ein defensiver Spieler ihn schon vor diesen 10 Yards berührt, dann ist der Ball frei. Und so war es dann auch. Das hat dann innerhalb von, ja, nicht mal ganz einer Minute oder zum nächsten Touchdown für Cincinnati geführt. Da wieder ein Mega-Drive von Joe Flacco und am Ende Josi Wasch mit dem Touchdown-Pass. Und auf einmal führte Cincinnati 42-41. Und es waren noch 17 Sekunden zu spielen, wenn ich mich nicht irre. Nee.
Also, ein bisschen über 20, nee, über 50. 54 Sekunden waren, glaube ich, noch.
Ah, genau. 54 Sekunden waren noch zu spielen. Und dann haben die Bears nochmal den Ball wieder gekriegt. Und dann muss man sagen, also was dann passiert ist, ist auch, also mit, ich glaube noch, was war das? Da waren noch so 25 Sekunden oder sowas auf der Uhr und alle haben nur davon geredet, wie sie sich irgendwie in Field Goal Reichweite bringen können, vermeintlich. Und dann kam der Auftritt von dem, auf den wir schon lange warten eigentlich bei den Bears. Der hatte auch in dem Spiel vorher, war der schon gar nicht schlecht, also zumindest mal involvierter gewesen. Colston Loveland, der eigentlich ja so als, der wurde als erster Tight End, ja genau, also geil, so, ne, er und der von den Colts, Tyler Warren, heißt der Warren?
Ich bin ja, Tyler Warren, Warte, ja.
Genau. Waren ja so gefühlt die besten Tight Ends aus dem Draft und da muss man sagen, hat Warren den auf jeden Fall bisher in dieser Saison sehr in den Schatten gestellt, aber dann fängt er den Ball und ich habe mir dazu aufgeschrieben, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, was die beiden Safeties der Bengals angeht. Die haben es nämlich nicht geschafft. Die haben sich ein bisschen, ich glaube, selbst irritiert. Auf jeden Fall hat keiner richtig zum Tackle angesetzt oder ihn nicht bis zum Ende durchgeführt. Und so ist Colston Loveland dann am Anfang berührt und dann easy in die Endzone gelaufen und hat das ganze Ding nochmal wieder gedreht, 17 Sekunden vor Schluss. Und Chicago führte wieder mit 47-42. Also absurd.
Schon sein zweiter Touchdown in diesem Spiel.
Genau.
Ne? Also hat er vorher ja auch schon einen gemacht. Ich finde einfach, also vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber bei den Bears sieht man immer mehr, dass Ben Johnson da jetzt am Ruder ist. Also Williams ist permanent unterwegs, scrambled ganz viel. Die Bears Offense ist irgendwie spektakulär. Man weiß nie so genau, was man bekommt. Also es ist ein bisschen an die frühen Detroit Lions mit Ben Johnson. Und Caleb Williams hat ja auch zwei Bälle gefangen. Einen davon zum Touchdown. Also es gibt dann auch so Trickspielzüge, genau, danke, wo dann plötzlich Caleb Williams alleine in der Endzone steht und einen Ball fängt oder auch dann nochmal hin und her werfen von links nach rechts und am Ende hat dann auch wieder Caleb Williams den Ball als Receiver, also mega irgendwie und ein irres Spiel. Also das müsst ihr euch ja nochmal angucken. Guckt euch die 40-Minuten-Condensed-Version an. Da ist immer irgendwas passiert. Mit einem Joe Flacco in seiner Prime gefühlt. Mit zwei ganz schwachen Defense-Reihen. Mit einem spektakulären Play-Calling der Bears. Also mega Spiel einfach.
Auf jeden Fall. Da war alles drin. Erwähnen darf man zumindest auch noch von der Leistung her T. Higgins bei den Bengals, ebenfalls ein Megaspiel gemacht, 121 Yards, 2 Touchdowns gefangen. Der hatte auch crazy Catches. Also das Spiel war auf jeden Fall mega. Und was man auch nicht vergessen darf, dass ja die Bears, wenn wir schon bei Einzelspielern sind, die krass geleistet haben, jetzt Kyle Monangay oder Monangay.
Monangay. Keine Ahnung. Liebe Grüße an Tristan Seid. Der hat mir, der Bears-Fan, auch vom Sideline-Podcast, Grüße gehen raus. Der hat mir mal gesagt, er ist der Bears-Fan, wie man den genau ausspricht. Ich habe es leider vergessen. Aber ich glaube, Monangay. Keine Ahnung.
Running Back seines Zeichens. Der 26 Carries für 176 Yards. Also der hat die Andre Swift, der nämlich nicht spielen konnte, gut vertreten. Und das hat auf jeden Fall, ja, war wichtig für die Bears, das Laufspiel. Und
Romo Dunze, kein Pass gefangen, dreimal angeworfen, ja. Kein gefangen, also null einfach, auch ganz skurril.
Ja, den hat die Defense irgendwie rausgenommen, ne? An dem waren sie richtig. Immer dran. Cole Kmet ist auch, musste raus, er war verletzt, deswegen hat der Colston Loveland natürlich auch ein bisschen mehr Targets gekriegt
das
als sonst.
Das müssen wir unbedingt noch als T-Shirt machen, ein Kmet-Brötchen, oder?
Kmet-Brötchen, ja.
Würdest du das tragen, so ein T-Shirt, auf dem Kmet-Brötchen steht?
Kmet-Brötchen. Ich bin ja kein Kmet-Brötchen-Fan tatsächlich.
Ich auch nicht so. Ist mir zu zwiebelig.
Eben, geht mir ähnlich.
Ja.
Gut, also das Spiel auf jeden Fall nochmal angucken. Und wenn ich mich nicht.
Jetzt können wir auf die Tabelle gucken.
Nee, jetzt wollen wir nicht auf die Tabelle gucken, oder?
Doch, achso,
du möchtest nur in der Division. Bitte, Kutsche, es ist zwar mein Format, aber ich erlaube dir.
Das ist lieb von dir. Also die Packers sind immer noch an 1 in der Division. Flo hat es gesagt, jetzt schon die zweite Niederlage, 5 Siege, ein Unentschieden dabei gegen die Cowboys. Dann kommen die Lions mit 5-3, dann kommen die Bears mit 5-3 und dann kommen die Vikings mit 4-4. Also ein Team hat einen negativen Rekord und es ist wieder saueng. Also die NFC North ist wieder, ja, wahrscheinlich mit der AFC West, ne? Die umkämpfteste Division, wobei die NFC West mit den Seahawks, Rams, 49ers ist auch eng. Es ist alles geil eng dieses Jahr in der NFL, das finde ich echt gut.
Die Bengals gefühlt jetzt sich eigentlich, muss man noch fast sagen, wenn wir schon auf so Tabellen gucken, die sich ganz schön rausgeschossen, ne? Also ich meine, die Niederlage gegen die Jets letzte Woche war höchst unnötig, könnte man sagen. Jetzt heute das Comeback eigentlich hingelegt. Und dann machst du in der Defense so einen Fehler, das konnten die, also das, wenn man in die Gesichter geguckt hat, auf der Bank, auf den Rängen, die konnten es kaum glauben. Die Bengals stehen jetzt bei 3-6.
Also ja, und vor allem hast du wieder so eine scheiß Defense. Also, die ist nicht so schlimm wie letztes Jahr.
Ja, Hutchinson ist halt auch, nicht Hutchinson, aber Hendrickson hat auch nicht gespielt, der war nicht dabei. Also, gefühlt der beste Verteidiger.
Also, ich kann mir schon vorstellen, Zach Taylor saß ja eigentlich auch schon vor dem Saisonstart auf dem Hot Seat. Vielleicht trennen sich die Bengals von dem.
Ich meine, letzte Woche, was haben die letzte? Ja, heute 42 Punkte, du verlierst. Letzte Woche auch über 30 Punkte, du verlierst gegen die Jets.
Ja.
Puh. Gut. Dann gehen wir weiter zu den späten Spielen.
Große Leidenschaft. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener.
Also Kutsche, machen wir weiter mit den späten Spielen. 3 Stück gab es an diesem Sonntag/Montag noch zu bestaunen. Es war auf jeden Fall wieder einiges an Drama geboten, auch in diesen späten Spielen, obwohl es lange nicht danach aussah, fand ich. Zumindest was einige Spiele anging oder eins besonders. Aber es gab auch ein relativ entspanntes Spiel, einen entspannten Sieg, man könnte sagen Blowout, zumindest wenn man das finale Ergebnis sieht. Die Rams, ja, machen es relativ deutlich, 34-10 gegen die Saints, starten wir mal mit dem Spiel rein. Ja, es war der erste Start von Tyler Shock als Starting Quarterback der Saints. Letzte Woche durfte er ja schon eine Halbzeit spielen, nachdem Spencer Rattler gebencht wurde, und diese Woche durfte er das erste Mal die First-Team-Snaps im Training nehmen, und Kellen Moore hat sich dann, wie gesagt, auch entschieden, ihn jetzt starten zu lassen. Keine Ahnung, wollen wir erstmal über die Saints reden? Also, totaler Schock, wie hast du ihn gesehen oder wie hast du ihn wahrgenommen? Ist schwer natürlich in so einem Speer. Also ich meine, die Rams-Defense ist jetzt auch nicht die schlechteste Einheit.
Das sind gute.
Das sind richtig gute, was die Defense angeht. Also Da hätte man sich, glaube ich, vielleicht auch gerne einen anderen Gegner gewünscht. Also die sind, ja, Zweiter in Sacks in der Liga zum Beispiel mal oder ja, sind das viertbeste Team, Third Down verhindern sozusagen. Also das ist schon ja ein Team gewesen oder eine Defense gewesen, gegen die man sein erstes Spiel jetzt als Starter nicht unbedingt machen will. Aber ich fand jetzt, also keine Ahnung, die Interception nachher, also ich fand, er hat eigentlich lange ganz gut oder solide gespielt, würde ich mal sagen. Sagen wir es mal so.
Ja, finde ich auch den Umständen entsprechend. Ich habe da jetzt keinen großen Unterschied zu Spencer Rattler gesehen. Ich glaube, die beiden nehmen sich nicht viel. Dass man jetzt nochmal den Quarterback wechselt zur Halbzeit, finde ich auch okay. Tyler Shock, kannst du dir den auch mal angucken. Ja, aber ich meine, es war ja irgendwie klar, dass der jetzt keine Wunderdinge macht. Der ist ja auch schon recht alt, ne? Wie alt ist der? 26, glaube ich. Also war ja einer irgendwie der Ältesten im Draft. Ewig, ich glaube, 7 Jahre College gespielt. Ja, es war in Ordnung. Ich finde, man hat das von den Saints bekommen, was man irgendwie erwarten konnte bei den Rams gegen diese Top-Defense.
Ja, und Top-Offense kann man dann auch sagen. In diesem Spiel auf jeden Fall wieder, ja, Puka Nacua hat gespielt, auch wieder dabei oder hatte auch einen Touchdown, 7 Receptions, hatte mal kurz, war mal ein bisschen Schiss gehabt, dass er sich wieder verletzt hat. Das sah irgendwie nicht gut aus. Da hat man gesagt, irgendwie eine Brustverletzung, Rippen oder irgendwie sowas. Stand aber später wieder an der Seitenlinie und hätte wohl auch laut den Worten von Sean McVay wieder reinkommen können, wenn es drauf angekommen wäre. Also du hast es ja gesagt, relativ eindeutig. Das Ergebnis sagt es jetzt auch. Also wenn man sich ein paar Stats anguckt, das ist wirklich dramatisch. Also wenn du dir die Time of Possession anguckst, ich weiß gar nicht, ob ich mich an sowas mal erinnern kann. Aber es war nachher ähnlich in einem anderen Spiel, da sprechen wir gleich noch drüber natürlich. Aber 43 Minuten, also fast 44 Minuten zu 16 Minuten Ballbesitz. Das ist schon.
Ja, und Matthew Stafford.
Also, ja.
Wieder mit 4 Touchdown-Pässen, 2 auf Devonta Adams, 1 auf Puka Nacua, Tyler Higbee noch. Das Running Game hat funktioniert. Also, es war eine grundsolide Vorstellung der Rams gegen einen schwachen Gegner. Und Rams jetzt auch bei 6-2 und spielen gegen die 49ers, haben wir vorhin schon besprochen. Geiles Spiel, also ein sehr wichtiges Spiel für die Division. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie die Seahawks spielen, aber.
Genau. Die stehen ja noch bei 5-2. Wenn die gewinnen sollten, dann sind die auch bei 6-2. Dann ist, glaube ich, wer hat denn dann den Tiebreaker vor denen? Ist das dann Los Angeles? Bleiben die dann vorne oder ist Seattle dann vorne? Gute Frage, ne?
Naja, wenn sie jetzt vorne sind, werden sie auch vorne bleiben. Sie haben ja gewonnen.
Sie haben ja gewonnen, ja gut. Aber sie haben im Moment auch 6 Siege. Und
im Moment ist aber Seattle vorne.
Bei mir hier nicht in der Tabelle, ja, die ich gerade sehe. Aber keine Ahnung, ich gucke bei ESPN. Aber
vor dem Spieltag war Seattle vorne.
Gut, dann sind sie auch wieder vorne.
Weil sie in der Conference, oder sie haben in der Division und in der Conference den besseren Rekord.
Ja, siehst du mal. Genau. Also, ein komplett dominiertes Spiel von den Rams, defensiv wie offensiv, fast doppelt so viel Yards offensiv erzielt, mehr als ja, 3-mal so viele First Downs und ich habe eben schon die Time of Possession aufgezählt. Also da war nicht viel zu holen für die Saints und bin ich mal gespannt, ob die jetzt noch vor der Trade-Deadline vielleicht irgendwas abgeben. Rashid Shaheed wurde ja schon irgendwie gehandelt unter der Woche jetzt auch als möglicher Trade-Kandidat. Also mal gucken, ob die noch was abgeben. Jetzt bei 1-8 ist die Saison auf jeden Fall spätestens jetzt gelaufen und man mal gucken, ob die noch was machen und ein paar Draft-Picks einsammeln wollen fürs nächste Jahr.
Also Rashid Shaheed bei den Bills, das würde Sinn machen.
Würde Sinn machen, sagst du? Mhm. Ich glaube, ja, da könnte bei einigen Sinn machen. Also, ziehen wir weiter. Die Rams, ja, entledigen sich dieser Pflichtaufgabe. Kommen wir zu deinem Team. Die Jaguars gegen die Raiders. Auch wieder ein, also was die NFL heute bereitgehalten hat, war schon wieder Wahnsinn. Ich glaube, zur Halbzeit stand es 6-9 oder 6-3. Hast du es gerade vor dir?
Zur Halbzeit stand 6-3.
Zur
Halbzeit stand 6-3
für die Raiders. Ne? Die haben einen Touchdown gemacht, den Extrapunkt verschossen. Die Jaguars haben es geschafft, immerhin 3 Punkte aufs Board zu zaubern.
Ja, aber was Trevor Lawrence, das bitte für drei Punkte? Hallo, können wir da
jetzt nicht so
nicht so drüber hinweggehen? Endlich ein Titel für die Jaguars.
Ja, das wollte ich auch gar nicht drüber weggehen. Ich wollte ja sagen, dass es, ich die Schlagzeile gelesen habe, in der Halbzeit habe ich irgendwo gelesen, eins der schlimmsten Spiele der NFL in dieser Saison, aber es wird für immer in den Gedanken bleiben, wegen einer Sache. Und jetzt bitte Vorhang auf, Kutsche, huldige deinem Kicker.
Cam Little mit auslaufender Uhr zur Halbzeit trifft ein Field Goal aus 68 Yards. Das ist neuer NFL-Rekord. Er hat Justin Tucker überflügelt. In der Preseason hat er schon mal aus 70 Yards getroffen, aber Preseason-Spiele zählen halt nicht. Jetzt hat er aus 68 Yards getroffen. Endlich ein Titel für die Jacksonville Jaguars. Sie haben
kriegt
den
man dafür
amtierenden,
einen Pokal, oder wie?
Glaube ich nicht. Nee. Ja, aber es haben sich alle doll gefreut, auch zu Recht. Also es ist natürlich schon was Episches. Ist aber natürlich auch in der Halle gewesen, ne?
Aber Justin Tucker, hat er das damals nicht auch bei den Lions gemacht?
Ja, oder? Das war auch in der Halle. Ich glaube, so eine Dinger kannst du wahrscheinlich nur in der Halle machen. Oder in Mile High mit 500 km/h Rückenwind oder so.
Aber um es nochmal festzuhalten, wie gesagt, es stand tatsächlich zur Halbzeit 6-3 und das Spiel endete 30-29, wie ich eben schon sagte. Also
Nach Verlängerung.
Auch hier ein wildes Spiel. Erwähnt sei noch Trevor Lawrence, dein Lieblingsquarterback, mit einer bitteren Interception in der Red Zone oder fast in der Endzone eigentlich. In der ersten Halbzeit, die Jacksonville die Chance auf jegliche Punkte neben dem Field Goal gekostet hat. Hast du ihn später dann besser gesehen? Also du bist ja auch nicht der größte Freund und hast eigentlich auch schon abgeschlossen mit ihm im Sinne von, du glaubst, er wird nicht der Highland sein, für die Jaguars, für den er mal auserkoren war oder als er mal auserkoren war.
Er bringt halt keine Drives zu Ende. Das regt mich so auf. Also diese Interception war dann auch schon wieder so sinnbildlich. Dann sind sie in der Red Zone, dann wirft er so eine räudige Interception. Also zwischendurch war ich schon wieder dabei. Hoffentlich geben sie den am Ende der Saison ab. Und dann musst du halt was Neues ausprobieren. Hinten, also wie gegen die Chiefs, hinten raus, macht er dir halt zwei Rushing-Touchdowns noch. Vor allem dann in der Overtime, den letztlich entscheidenden, weil die Raiders nach ihrem Touchdown dann ja auf 2 Punkte gegangen sind. Das hat nicht geklappt, also auf Two-Point-Conversion. Das war dann ja nur so ein Quarterback-Sneak. Er springt in die Luft, hält den Ball einmal über die Endzone. Aber er ist dann der entscheidende Mann, der die Touchdowns macht. Also so war es gegen die Chiefs ja auch schon, auch ein Game-Winning-Drive. Ja. Ach, ich weiß nicht, ich werde doch aus dem nicht schlau. Also Kutsche und Jaguars Quarterbacks, das ist schwierig.
Schwierig, ne?
Ja.
Wie war nochmal dein Lieblings?
Facebook?
Blaine Gabbert?
Es ist kompliziert.
Welcher war denn dein Lieblings?
Blake Bortles,
so.
Bei Facebook hätten wir geschrieben, es ist kompliziert.
Es ist kompliziert, diese Beziehung.
Ja. Aber ich meine, gut, also ich finde, dass die Raiders nachher am Ende auf die 2 Punkte gehen, das finde ich völlig okay, weil was bringt den Unentschieden bei denen? Ja. Genau. Und da muss man natürlich irgendwie Brock Bowers hervorheben, hat viele Spiele gefehlt und war der Faktor in der Offense. 12 von 13 gefangen für 127 Yards und 3 Touchdowns. Also das ist der Go-To-Guy. Das hat den Raiders schon gut getan, dass der wieder da ist.
Trotzdem verlieren sie das Spiel. Geno Smith, 4 Touchdowns, kann man auch mal erwähnen. Das hat er, glaube ich, auch in den letzten Wochen relativ selten produziert, auch nur eine Interception. Er ist immer noch Interception-Leader in der Liga, würde ich denken, zumindest. Ich habe es jetzt nicht genau vor mir, auf jeden Fall. Eine Interception ist ja schon relativ wenig. 10 hatte er, glaube ich, vor diesem Spiel. Und das könnte jetzt die 11. gewesen sein. Ja, also okay, für die Raiders ist es sowieso egal. Ich habe jetzt gedacht, richtig, die stehen jetzt 2-6. Für Jacksonville das Spiel zu verlieren.
Das wäre hart.
Und dann, ja, die Saison gefühlt auch 4-4 zu stehen. Und irgendwie dieser ganze Schwung, den man zwischendurch mal hatte, oder dieser Hype, sage ich jetzt mal, wäre dann irgendwie auch das. Das war ähnlich, finde ich, wie bei den Steelers. Wenn die heute auch gegen die Colts verloren hätten, wäre das auch sowas gewesen. Bist auf einmal 4-4, bist irgendwie so ein Mittelmaß-Team. So rettest du dich jetzt hier gegen die Raiders irgendwie mit einem Overtime-Sieg über die Ziellinie und ja, bist jetzt 5-3.
Unter der Woche gab es ja irgendwie auch Meldungen, dass sich die Jaguars zumindest Trade-Angebote für Brian Thomas Jr. anhören würden. Also wenn sie das machen jetzt irgendwie, das wäre das völlig falsche Zeichen, deinen besten und jüngsten Receiver abzugeben. Also dann kündige ich meine Mitgliedschaft.
Wirklich?
Ja.
Okay. Travis das Etienne kann man auch nochmal hervorheben, der ist halt auch, also hat jetzt keine Monster-Yards abgerissen mit 84 insgesamt, aber hatte 22 Carries und war sicherlich einer der Garanten, in zumindest im vierten Viertel in einigen der Drives hat er echt ein paar ganz krasse Läufe gehabt. Diese eine, also manchmal frage ich mich, wenn die so aufeinander prallen, dass denen da nicht einfach alle Knochen brechen. Weißt du, hast du diesen einen Tackle gesehen, wo er da mit Vollspeed, boah, also dass die dann aufstehen, ja, nee, ich find's faszinierend. Also da fragt man sich, naja. Gut. Also haken wir das auch ab und kommen zum Spiel der Spiele an diesem Wochenende. Das ewige junge Duell zum 10. Mal treffen Patrick Mahomes und Josh Allen aufeinander. Es steht, ja, oder es gibt zwei Gesichter in diesem Duell, haben wir auch letzte Woche schon thematisiert. Josh Allen ist 4-1 mit den Bills in der Regular Season und Patrick Mahomes ist 4-0 in den Playoffs gewesen vor diesem Spiel gegen die Bills. Das heißt, die wichtigen Spiele gewinnen eigentlich die Chiefs. Und ja, man kann sagen, bevor wir reingehen, ist es am Ende genauso gekommen, wie wir gesagt haben, das Spiel werden die Bills gewinnen, weil es das Regular Season Game. Und so ist es auch gewesen.
28-21. Genau, und dann haben wir es ja besprochen. Also die Bills haben wieder in der Regular Season
dann gewonnen. Dann haben wir es ja besprochen.
Und die Chiefs werden wieder in den Playoffs gewinnen. Dann also, wisst ihr da... Wisst
also
ihr
wissen
da
wir jetzt schon halt. Auch, also wie wir vorhin gesagt haben, dass die Green Bay Packers ja den Super Bowl gewinnen. Können wir jetzt also sagen, werden die Chiefs wieder, zumindest die Bills schlagen in den Playoffs, richtig? Oder?
Ja, das können wir jetzt schon festhalten.
Andererseits muss man jetzt auch sagen, also ich finde, ne, die Situation für die Chiefs war jetzt schon ein bisschen anders vor diesem Spiel, weil gefühlt in den letzten Jahren haben sie ihre Division zumindest in diesen Duellen, würde ich sagen, immer angeführt. Und es war nicht so dramatisch zu verlieren. Jetzt stehen sie bei 5-4, wenn du dir die Broncos anguckst, wenn du dir die Chargers anguckst. Also im Moment ist Kansas City mit diesem Rekord nur auf Platz 3 in der Division. Hat also schon eine größere Konsequenz, diese Niederlage, als vielleicht in den Jahren zuvor, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist schon die vierte Saisonniederlage der Chiefs, die ja nicht gut gestartet sind, wie wir wissen, die zuletzt aber wieder gut aussahen. Und das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Das ist die vierte Niederlage und zeitgleich sind die Broncos noch besser als letztes Jahr. Die Chargers auch wieder ein ernstzunehmender Konkurrent. Den traue ich ja immer noch nicht so richtig. Die Chargers stellen sich, glaube ich, irgendwann wieder selbst ein Bein. Die haben große Verletzungssorgen. Aber die Broncos, also die sind wirklich in diesem Jahr ein großer Konkurrent im Kampf um den Division-Titel in der AFC West. Ich glaube, den haben die Chiefs in den letzten 10 Jahren gewonnen. 11 Jahren?
10 Jahre, glaube ich.
Ja, genau. Also da ist mal wieder ein bisschen Spannung drin. Es könnte gut sein, dass die Chiefs in die Trostrunde müssen, in die Playoff-Trostrunde. Also tatsächlich vielleicht dann mal Wildcard spielen. Auf der anderen Seite ist jetzt auch erst die Hälfte der Regular Season oben. Ne? Also warten wir mal.
Genau. Die Chiefs eigentlich ja in den letzten Wochen verbessert gewesen, also Offense sowieso, Defense hat auch in den letzten 3 Spielen insgesamt nur 24 Punkte zugelassen, also die waren eigentlich auf dem richtigen Weg und die Offense sowieso dadurch, dass sie alle ihre offensiven Waffen zurückgekriegt haben, wie Rice und Worthy und so weiter und so fort. Ich fand heute so ein Knackpunkt war, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, oft wird ja darüber diskutiert, dass die Chiefs bevorteilt werden von den Schiedsrichtern beim Stand von 21-13 für die Bills, gab es so ein Intentional Grounding Call gegen Mahomes, wo die Schiedsrichter nicht gesehen haben, dass der Ball berührt wurde von einem Verteidiger, also so getippt wurde, was dann eigentlich kein Intentional Grounding sein kann, aber das ist wohl nicht reviewable. Danach war es dann 3. und 16, er wurde gesackt, mussten punten und die Bills haben daraus einen Touchdown gemacht und sind dann 28-13 in Führung gegangen. War so ein bisschen der Knackpunkt, fand ich, und vielleicht beruhigt das die Gemüter, die dann sagen, beziehungsweise nur so lange bis zu den Playoffs, dann werden die Entscheidungen natürlich wieder pro Chiefs getroffen werden und alle können sich aufregen. So wie heute.
Du bist so ketzerisch.
Lass mich doch mal. Ich rede doch nur, dass, so wie alle denken. So wie der HSV heute auch gedacht hat gegen Köln. Alle Entscheidungen gegen uns. Wahnsinn. Naja.
Ja, ich finde, das war ein ganz skurriles Spiel. Also Patrick Mahomes hatte ja irgendwie von Anfang an irgendwie gefühlt Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen, hat letztlich dann auch keinen Touchdown-Pass geworfen. Bei Third Downs waren die Chiefs auch erschreckend schwach. Also die Bills-Defense, die ja jetzt auch nicht die beste der Liga ist, die hat ihm das Spiel, also die hat ihm das Leben wirklich bestmöglich schwer gemacht. Und
nur 15 Pässe angebaut auch, ne?
Ja, also der kam nie so richtig rein. Am Ende hatte er ja nochmal den Ball. Was war da noch zu spielen? Ich glaube so 22 Sekunden oder so. Aber also wir haben ja auch schon Wunderdinge von Mahomes gesehen. Die gab es aber heute irgendwie nicht. Also es war jetzt eins der schwächeren Spiele, wenn du so willst.
Genau, kurz vor Schluss auch noch eine Interception. Darf man auch nicht vergessen. Also es war das einzige Turnover dieses Spiels. Time of Possession, auch hier war es zwischenzeitlich noch klarer, aber am Ende auch fast 10 Minuten mehr Ballbesitz für die Bills. Und das hat man im Spiel auch gesehen, du hast gesagt, Third Down nur 3 von 13 bei den Chiefs und 7 von 12 bei den Bills. First Downs auch 7 mehr bei den Bills. Also das war schon am Ende verdienter Sieg für die Bills, die Patrick Mahomes, du hast gesagt, das Leben relativ schwer gemacht haben. James Cook auch wieder gut performt. Jetzt nicht an die 200 Yards, aber immerhin über 100 Yards gelaufen. 114 bei 27 Carries. Also sie haben den Lauf gut benutzt. Josh Allen auch 6-mal gelaufen. 2 Touchdowns, das ist schon.
Ja, hatte auch letztlich nur 3 Incompletions, hat 2 Touchdowns selbst gemacht. Also gerusht. Es war nicht so richtig gerusht, aber. Also, wenn man so will, hat Josh Allen auf jeden Fall, also das Duell gegen Patrick Mahomes, deutlich gewonnen. Aber es ist halt die Regular Season und nicht die Playoffs. Das dürfen wir nicht vergessen.
Das darfst du nicht vergessen.
Kareem Hunt ist irgendwie so wichtig für die Chiefs wie noch nie, ne? Pacheco war ja nicht dabei, der ist irgendwie ausgefallen.
Ja.
Und Kareem Hunt hat jetzt in den letzten Wochen einige Touchdowns gemacht. Heute auch Rushing Leader, auch wieder einen Touchdown gemacht. Also Kareem Hunt ist da gerade. Ich bin mal gespannt, ob die Chiefs auf Running Back noch was machen.
Genau, sie haben jetzt noch 2 Tage Zeit. Wir haben es angesprochen, die Trade Deadline ist Dienstag, ich glaube deutscher Zeit um 22 Uhr ist es beendet. Oh.
Rashee Rice, hätte ich fast gesagt. Breece Hall wird da ja gehandelt von den Jets. Alvin Kamara will ja nicht weg von den Saints, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen.
Ja. Gucken, ob die Dolphins verkaufen oder nicht. Das wird auch nochmal interessant sein.
Ja, aber die geben ja keinen Running Back ab. Die werden ja
nicht. Nö, aber keine Ahnung. Die könnten ja auch überlegen, jetzt haben wir Hill schon verloren oder der ist verletzt, keine Ahnung. Die könnten jetzt, was weiß ich, der einen, für den sie viel kriegen könnten, vielleicht wäre vielleicht Jalen Waddle. Andererseits kriegst du für den auch, wenn er sich nicht verletzt, nach der Saison kannst du den auch noch traden.
Den kriegst du auch nur noch einen Waddle und ein Ei. Ja, ist das nochmal richtig? Ein Ding und ein Ei? Du kennst es auch, oder?
Ja, aber mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein, wie es richtig ist. Du hast es angesprochen, Rashid Shaheed bei den Bills könnte sicherlich gefallen. Dalton Kincaid heute 6 Receptions, 101 Yards, 1 Touchdown. Khalil Shakir, 7 Catches, 43 Yards. Also das sind dann die da die Fahne hochgehalten haben. Alle anderen mehr oder weniger nur einen Catch. Oder auch mal 2.
Ja, und auch also, Joey Bosa hatte einen ganz, ganz wichtigen Sack. Also.
Der hatte auch ein gutes Spiel, das stimmt. Ich mag den ja nicht so gerne erwähnen, aber 2 Tackle for Loss, 5 QB-Hits. Also der hat Mahomes genauso wie Greg Rousseau, der hatte auch 4 QB-Hits. Insgesamt waren es nur 3 Sacks, aber die haben Mahomes wirklich die ganze Zeit unter Druck gesetzt und übers Feld gejagt, könnte man sagen. Also der hatte alle Hände voll zu tun.
Ja, das ist richtig.
Gut,
ich gucke gerade mal.
Ja.
Ach so, ja. Warte mal. Nee. Darf ich noch eine Sache nachgucken?
Bitte.
Ich möchte einmal gucken.
Ich kann ja schon mal erzählen. Also, dass es in der AFC East bleiben, trotz dieses Sieges der Bills natürlich die Patriots vorne bei 7-2. Dahinter die Bills mit 6-2. Die Dolphins sind Dritter mit 2-7. Und die Jets sind Letzter mit 1-7. In der AFC North sind die Steelers weiter. Das Team an der Spitze mit 5-3. Dahinter sind die Ravens mit 3-5. Die aber, glaube ich, jetzt zu einem Lauf ansetzen werden. Das wird nicht mehr lange so sein, dass die unter 500 sind. Die Bengals bei 3-6. Die haben sich, glaube ich, in den letzten beiden Spielen rausgeschossen. Obwohl, ja, es ist noch eng. Also die Steelers mit nur 5 Siegen, 5-3. Noch ist es nicht. Die Steelers sind auch nicht so sicher. Ja, das ist auch so eine Wundertüte.
Die Steelers jetzt Sunday Night übrigens bei den Chargers.
Ja.
Und die Broncos Thursday Night gegen die Raiders. Und die Chiefs haben Spiel frei.
Ah ja. Browns letzter mit 2-6, AFC South, Colts erster mit 7-2, Jaguars 5-3, Texans 3-5, Titans 1-8. Und AFC West ist natürlich mega, haben wir eben schon angesprochen. Broncos mit 7-2, Chargers 6-3, Chiefs jetzt 5-4. Ja, das ist schon ein Brett, dass sie da zwei vor sich haben. Und die Raiders letzter. In der NFC East, die Eagles vorne, die hatten spielfrei, 6-2, die Cowboys mit 3-4, Commanders spielen noch 3-5 und die Giants bei 2-7. NFC North haben wir schon besprochen. Alle Teams, zumindest kein Team mit einem negativen Rekord. In der NFC South, Buccaneers vorne, die hatten auch frei, Panthers auf 5-4 an 2, überraschend, Falcons 3-5, Saints 1-8. Da geht es um den First Overall Pick und die NFC West haben wir auch schon angesprochen, Rams 6-2, Seahawks 5-2, 49ers 6-3, die Seahawks spielen noch und die Cardinals spielen auch noch.
Monday Night,
die haben übrigens gesagt, dass sie nichts verkaufen wollen, obwohl man das denen auch nachgesagt hätte. Gut, Kutsche.
Ja, du, war schön.
War schön.
Das nächste Frühstücksei, also nächsten Sonntag, das machen wir Hand in Hand, oder
irgendwie
wie? Also
in mit Berlin. Händchen halten. Wir müssen mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Mal gucken, wie weit mein Hotel von deinem weg ist und was da sonst noch
geht. Das wollte ich noch erzählen. Gut, dass du es nochmal sagst. Ich war heute, ich glaube, so 9:30 oder so nochmal vor der Tür. Also mein Hotel ist in der Nähe vom Kudamm, weil der Sender hier ist. Also es ist wirklich mitten in Berlin und dann läuft plötzlich ein Fuchs an mir vorbei. Mitten in der Stadt. Das finde ich ganz schön krass. Ich kenne das aus London, da habe ich zuletzt Füchse in der Stadt gesehen, aber da waren wir beim London Game irgendwie ein bisschen weiter außerhalb untergebracht.
Stimmt, als wir dieses Haus da gemietet hatten, ne? Wo wir alle zusammen unterwegs waren. Ne?
Da gab es Füchse. Ja, also aus London kenne ich das, aber dass dir mitten in Berlin ein Fuchs plötzlich begegnet, der dann auch zielstrebig hier so am Haus entlang geht, weil da hinten ist irgendwie dann sein Nest oder wie auch immer man das beim Fuchs nennt, sein Bau. Das finde ich krass. Also so, ich mag das ja irgendwie so Natur, aber dass du so mitten in der Stadt einen Fuchs begegnest, finde ich schon krass. Hattest du das schon mal?
Man muss sich überlegen.
Aber wer weiß, wie der reagiert. Stell dir mal vor, der fällt mich plötzlich an.
Fällt über dich her.
Ja, das Frühstücksei musste leider ausfallen. Kutsche wurde vom Fuchs angegriffen.
Ja, und da muss man ja bei Füchsen muss man ja auch mal aufpassen mit wegen Teufel.
Ja, das ist, so, ne? Ja, Fuchs teufelswild.
Ja, nicht, dass der Fuchs teufelswild wird, ja.
Ja, wollte ich nur erzählen. Gut, dass du es sagst. Also, genau, ich bin, ja.
Immer gucken,
also, ich
würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen. Ja mit einem Fuchs oder einem Hasen oder einem Bären oder so oder einem Wildschwein. Wildschweine gibt's auch in Berlin überall. Oh. Setzen wir uns zusammen hin und nehmen das Frühstücksei auf. Das
Wildschweine gibt's nur in kleinen Machnow. Das war doch damals die große Geschichte. Löwe ausgebrochen und dann waren das doch Wildschweine.
Ja. Kann ja mal passieren. Kann man mal.
Also wir sehen uns Samstagabend bei HP Baxter im Löwenbräu.
Ach ja, das ist ja auch noch.
Oh mein, ja, und Sonntagabend. Finde ich gut. Also wir schreiben, ja?
Wir schreiben. Was steht
Schreibt in der ihr uns auch, wenn ihr in der Stadt seid und einen guten Tipp habt, wo was geht.
Footballereimäßig geht's weiter. Dienstag ist, glaube ich, wieder eine Live-Show, richtig?
Ja. Dienstag Live-Show im Experian. So, da geht es auch natürlich ganz viel um das Deutschland-Game und es gibt zur Halbzeit der NFL werden schon mal so
Awards
vergeben. Genau.
Und ein bisschen Trade-Deadline natürlich auch, je nachdem, was passiert an diesem Tag.
Am Hamburger Hauptbahnhof, 19 Uhr, oben im Experian, im Mediamarkt. Kommt vorbei, wenn ihr mögt. Sonst live zu sehen auf YouTube.
Genau so. Kutsche, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf Berlin, die deutsche Festwoche. Festival nach Berlin. So nämlich.
Willst du das Halbzeitlied jetzt nochmal singen vom SC Paderborn? Mach mal.
Nee, mach ich jetzt nicht. Ist doch. Nee, das könnt ihr euch nochmal anhören. Dann müsst ihr euch den Anfang der Sendung nochmal anhören, wenn ihr es gerne nochmal hören würdet. So. Kutsche.
Gute Nacht, schöne Woche euch allen.
Euch genauso, meine ich. Von mir aus. Von mir genauso. Bis bald.
Tschüss.